Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, bieten wir Ihnen Wissen fürs Leben für eine existenziell bedeutsame Lebenssituation, nämlich für die ersten Stunden und Tage, nachdem ein nahestehender, lieber Mensch gestorben ist. Anlass dafür ist dieses wichtige Buch, Letzte Hilfe Kurs, weil der Tod ein Thema ist. Dr. Martin Brein hat es zusammen mit Magister Anita Gross geschrieben. Martin Brein ist ein interessanter Mensch. Geboren 1975, absolvierte er seinen Zivildienst bei einer Rettungsorganisation, bei der er dann auch ehrenamtlich weiterhin tätig blieb. Erlernt hat er den Beruf eines Rauchfangkehrers, also eines Glücksbringers, und seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Metallarbeiter, als Lkw-Fahrer, als Busfahrer. In der Rettungsorganisation war Martin Brein dann im Einsatz als Mitarbeiter der Krisenintervention. Dort hat er den Tod kennengelernt als die bedingungsloseste, unwiederbringlichste Form, verlassen zu werden, wie er schreibt. Über die Krisenintervention kam Martin Brein in Kontakt mit den Bestattern und dieser Beruf hat ihn fasziniert. Er begann als Bestatter zu arbeiten, während er berufsbegleitend die Studienberechtigungsprüfung machte und dann Psychologie studierte. Nach Abschluss des Studiums reizte es ihn, seine Erfahrungen als Notfallpsychologe und Bestatter wissenschaftlich zu reflektieren, in Form eines Doktoratsstudiums. Insbesondere interessierte ihn die Frage, was macht der tote Körper, was macht der Leichnam mit den Lebenden? Thanatologie nennt man dieses Fachgebiet in Anlehnung an den Totengott der griechischen Mythologie Thanatos. Wie es dann zum Letzte-Hilfe-Kurs gekommen ist, das wird Martin Brein selbst erzählen. Ich habe dieses wichtige Buch mit Interesse gelesen und ich musste auch immer wieder innehalten, weil mir die Tränen gekommen sind. Nach seinen Vorträgen hört Martin Brein immer wieder, das, was du da erzählst, muss man einmal gehört haben, das braucht ja jeder. So ist es. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Köb, für diese ausführliche Vorstellung. Ich bin froh, dass du das gemacht hast, denn wenn ich mich ausführlich vorstelle, dann dauert das immer wesentlich länger. Und die Kameraleute haben mir gesagt, 3 Stunden Kapazität haben wir, um aufzuzeichnen. Darum danke für diese schöne, nette, ausführliche Vorstellung. Der Letzte-Hilfe-Kurs, ich darf Ihnen heute einen kleinen Einblick in diesen Letzte-Hilfe-Kurs geben. Wir könnten sagen, wir machen einen Letzte-Hilfe-Schnellkurs. Ich darf Sie heute entführen in diese wesentlichen 3 Elemente des Letzte-Hilfe-Kurses. Der Letzte-Hilfe-Kurs, könnte man sagen, besteht aus so 3 großen Kapiteln oder Überschriften. Wir werden in einem ersten Teil ein bisschen eintauchen in die Betrachtung des Leichnams, des toten Körpers, und werden, wie der Herr Dr. Köb schon gesagt hat, schauen, was macht der tote Körper mit uns Lebende. Dann schlittern wir unweigerlich in die nächste Ebene der Betrachtung hinein, nämlich in diese Frage, wie wichtig es vielleicht für Hinterbliebene sein kann, sich noch einmal leiblich von einem Verstorbenen zu verabschieden. Und mit leiblich verabschieden ist gemeint, es kann für manche Menschen, für manche Hinterbliebene, Trauernde wichtig sein, den Verstorbenen in diesen Tagen vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung vielleicht noch ein letztes Mal sehen zu können, noch einmal berühren zu können. Und da werden wir uns anschauen, was wir da als ganz normale Mitmenschen bereits, als gute Freundin, als gute Nachbarin füreinander tun können. Und bevor wir dann im dritten und letzten Teil uns noch auseinandersetzen mit der Frage, wozu wir in der Begegnung mit betroffenen Mitmenschen eingeladen sind. Betroffene, trauernde Mitmenschen können uns ja in jedem Lebensbereich begegnen. Die Nachbarin, wo vielleicht vor ein paar Tagen der Sohn bei einem Verkehrsunfall verstorben ist, oder die Arbeitskollegin, die wieder in die Arbeit zurückkommt, nachdem der Ehemann verstorben ist. Also es können uns ja in jedem Lebensbereich jederzeit trauernde Mitmenschen begegnen und wir stehen da meistens vor einer großen Herausforderung, was jetzt sagen, was tun. Das wird so werden so die Themenschwerpunkte sein, das sind so die Inhalte des Letzte-Hilfe-Kurses. Es ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Titel, Letzte-Hilfe-Kurs. Entstanden ist es so, weil der Herr Dr. Köpp gemeint hat, ich werde noch erklären, wie es dazu kam, zu diesem Letzte-Hilfe-Kurs. Sie haben ja schon gehört, dass ich mich auch in meiner Dissertation intensiv mit dem Tod und vor allem mit dem toten Körper beschäftigt habe. Und aus dem heraus, aus dieser Beschäftigung und Auseinandersetzung heraus, ist es passiert, dass mich dann einmal eine Rettungsorganisation gefragt hat, ob ich nicht für sie ein Tagesseminar, ein Fortbildungsseminar halten könnte für die Sanitäterinnen und die mobilen Pflegekräfte. Und weil sie ja das Thema Tod natürlich auch sehr betrifft in diesen Diensten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann überlege ich mir halt mal so ein Tagesseminar und habe da gar nicht gewusst, was ich da einen ganzen Tag lang machen soll mit denen. Und dann habe ich mir so einen Tag überlegt und habe da dieses Tagesseminar mit diesen Einsatzkräften und Pflegekräften gemacht. Und dieses Seminar hat bei diesen Menschen dann so gesessen, also das hat denen so gefallen und so gut getan. Und dann habe ich mich getraut und habe dieses Seminar der Welt angeboten und habe einen Flyer geschrieben, habe draufgeschrieben an der Seite der Toten und habe es diesen Berufskräften, zum Beispiel Pflegeeinsatzkräften, angeboten. Und diese Geschichte hat so eine Dynamik bekommen und ich habe mich dann selbstständig gemacht mit diesem Vortragen und Seminar halten. Und gedacht war dieses Seminar an der Seite der Toten ja ursprünglich für Menschen, die halt so direkt mit dem Tod in Berührung kommen, die vielleicht mit dem Verstorbenen umgehen müssen im ersten Moment und mit den Hinterbliebenen umgehen müssen im ersten Moment, also klassischerweise Pflegeeinsatzkräfte, so war es gedacht. Dann hat man mich aber sehr schnell angefangen einladen, die gesunde Gemeinde irgendwo, ich weiß nicht, ob Sie das dort, wo Sie jetzt zuschauen, kennen. Es gibt zum Beispiel in Oberösterreich, wo ich herkomme, in den Gemeinden so Vereine, das nennt sich gesunde Gemeinde. Und die bieten dann in den Gemeinden so Vorträge, meistens am Abend an, zu verschiedenen Themen der Gesundheit oder des Lebens. Und dann hat man mich angefangen einzuladen zu diesen Abendvorträgen, dass ich da vortrage zu diesem Thema, was ich da in diesen Seminaren mit diesen Berufskräften mache. Und da sind plötzlich alle Menschen gesessen in diesen Vorträgen, nicht nur mehr Berufskräfte, sondern alle, die es dort interessiert hat. Und dann haben die Menschen dort immer gesagt, ja, das, was du da erzählst, das braucht ja jeder, das muss ja jeder mal gehört haben und gemacht haben, nicht nur Berufskräfte, sondern ich möchte es auch machen. Und dann war klar, ich muss diese Geschichte der Allgemeinheit anbieten, nur war dann auch klar, dann muss es anders heißen oder anders lauten, denn an der Seite der Toten ist jetzt nicht so der Burner. Also ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen nicht dabei wären mit dieser Überschrift. Und so ist die Überschrift des Letzte-Hilfe-Kurses entstanden und siehe da, alle brauchen plötzlich einen Letzte-Hilfe-Kurs. Das erste Unternehmen, das mich mit einem Letzte-Hilfe-Kurs gebucht hat, war eine Anwaltskanzlei. Es sind 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort und wenn man mit 80 Menschen zusammenarbeitet, kann das Thema gar nicht Thema werden. Kollege stirbt, von der Kollegin stirbt das Kind, die kommt wieder in die Arbeit zurück. Also wir können ja gar nicht mit dem Thema nicht betroffen werden. Und so ist dieser Letzte-Hilfe-Kurs entstanden und ich habe mit dem Letzte-Hilfe-Kurs einen Riesenvorteil gegenüber dem Erste-Hilfe-Kurs. Dass wir alle einen Erste-Hilfe-Kurs brauchen, ist unhinterfragt klar. Das wird hoffentlich niemand mehr in Zweifel ziehen, dass es notwendig und gescheit ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Schauen Sie, freudscher Versprecher. Aber es könnte jemand auf die verrückte Idee kommen und sagen, na Moment einmal, warum soll ich einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Denn es kann sein, dass ich vielleicht diesen Erste-Hilfe-Kurs mache und ich muss das, was ich in diesem Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe, vielleicht bis an mein Lebensende nie anwenden. Es kann passieren. Es kann passieren, dass man vielleicht bis an sein Lebensende nie Erste-Hilfe leisten muss. Ich kann hergehen und sagen, einen Letzte-Hilfe-Kurs brauchen Sie garantiert, außer Sie sterben, wenn Sie vom Kurs rausgängen, dann brauchen Sie nicht. Aber sonst kann es gar nicht sein, dass wir nicht im eigenen Familienkreis einen Todesfall zu betrauen haben, oder es kann gar nicht sein, dass wir nicht in unserer Mitwelt auf Menschen treffen, wo etwas passiert ist. Wie man schon vorhin, wie ich schon gesagt habe, die gute Freundin, wo vielleicht der Vater verstorben ist oder die Nachbarin, wo der Sohn ums Leben gekommen ist. Also wir können ja gar nicht mit dem Thema betroffen werden. Und Sie kennen ja bestimmt diesen berühmten Satz des Paul Watzlawick, des Kommunikationspsychologen Paul Watzlawick, der einmal gesagt hat, wir können nicht kommunizieren. Und ich kann hergehen und sagen, wir können nicht mit dem Thema Tod betroffen werden. Das ist gar nicht denkbar. Ist gar nicht denkbar. So wie wir auf die Welt kommen, geht schon los damit. Und ich darf Ihnen, wie gesagt, heute einen kleinen Einblick geben in diesen Letzte-Hilfe-Kurs. Ich habe die drei Ebenen schon beschrieben, in die wir eintauchen werden, in den Leichnam, den toten Körper, in die Auseinandersetzung mit dem Begreifen des Todes und in diese Frage, wozu wir in der Begegnung mit Betroffenen, mit Trauernden eingeladen sind. Und in dem ersten Teil, die Auseinandersetzung mit dem Leichnam, mit dem toten Körper, diese Auseinandersetzung wird Ihnen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich vorkommen. Ich bitte Sie, folgen Sie mir einfach in diese Auseinandersetzung mit hinein. Es wird sich dann schnell herausstellen, warum es sehr notwendig und brauchbar war, den toten Körper einmal auf diese Art und Weise, auf diese etwas seltsame Art und Weise zu betrachten. Wir könnten den toten Körper, den Leichnam, wie vieles im Leben mit verschiedenen Brillen betrachten. Wir könnten den Leichnam einmal sehr rational, sachlich betrachten, wie wir es gewohnt sind in unserer Kultur, so rational, sachlich, biologisch, medizinisch. Wann ist man überhaupt tot? Todeszeichen, Todesdefinitionen oder diese Dinge. Da brauchen wir uns nicht auseinandersetzen jetzt, denn über diese Dinge kann man vieles im Internet finden oder es gibt viel Literatur dazu. Ein sehr rational sachlicher Blick auf den toten Körper wäre zum Beispiel so die rechtliche, juristische Dimension. Ist auch interessant, wem gehört überhaupt der Verstorbene oder kann ich meine Oma nur mal anschauen, wann sie verstorben ist in diesen Tagen, wie ist das eigentlich rechtlich geregelt. Ich triff immer wieder Menschen, die zu mir sagen, ja, wie mein Vater oder meine Oma verstorben ist, hat es geheißen, nein, die darf man nicht mehr anschauen, man darf den Sarg nicht mehr aufmachen oder dergleichen. Das wäre schon auch interessant, die rechtliche Dimension. Aber ich möchte mit Ihnen jetzt gleich eine andere Brille aufsetzen, den toten Körper zu betrachten. Nicht diese rational-sachliche, sondern ich möchte mit Ihnen diese phänomenologische, psychologische Brille aufsetzen, nämlich so diese Frage, was macht der tote Körper mit uns Lebende? Um da Ihnen da ein bisschen einen Eindruck zu geben, was ich damit meine, manche von Ihnen werden es kennen, wir gehen schon ganz anders in einen Raum hinein, wo ein Verstorbener liegt, ruhiger, leiser, betretener, andächtiger. Oder in die Aufbahrungshalle, wo vielleicht der Sarg aufgebahrt ist mit dem Verstorbenen. Auch da gehen wir schon ganz anders rein, ruhiger, leiser, betretener. Oder wenn wir uns vorstellen, wir arbeiten als Pflegekraft in einem Krankenhaus. Wer möchte da schon in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in den Kühlraum, in den Keller runterfahren, in den Kühlraum, in die Pathologie? Also wenn man sich das vorstellen kann man sich vorstellen, na, das ist ein anderes Gefühl. Da fahren die Pflegekräfte oder wenn man sich in die hineinversetzt, da fährt man anders runter, als wie bei Tag mit einem lebenden Patienten in die Radiologie. Also diese Dimension, also das ist gemeint, mit was macht der tote Körper mit uns Lebende? Und in meiner langen Zeit mittlerweile, einerseits der Erforschung der Leichenberufe in meiner Dissertation, meine Dissertation hat sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, eben was machen diese Menschen in diesen Leichenberufen, Bestatter oder in den Pathologien, wo Verstorbene obduziert werden vielleicht, was machen die einerseits dort mit dem toten Körper, aber viel wichtiger war für mich die Frage, was macht der tote Körper mit ihnen? Und also ich habe viel Erfahrung da in dieser Erforschung dieser Dimension, aber auch in den letzten Jahren, mittlerweile sind es über 10 Jahre, im Halten von Seminaren, von Fortbildungsseminaren mit Berufskräften, die immer wieder mit dem Tod in Berührung kommen. Und ich habe auch natürlich als Bestatter in den fast 15 Jahren oder über 15 Jahren als Bestatter viele Angehörige, Trauernde mithin begleitet zum offenen Sarg, sich noch einmal ein letztes Mal leiblich von ihrem verstorbenen, geliebten Menschen zu verabschieden. Und aus diesen Erfahrungen heraus traue ich mir mittlerweile sagen, für manche Menschen ist es oft schon eine Überwindung, überhaupt nur einen Raum zu betreten, wo ein Verstorbener liegt. Das gelingt vielen schon nicht. Und ich schmeiße jetzt an dieser Stelle alle Menschen in einen Topf hinein. Ich weiß, das ist hochsträflich. Aber natürlich ist es für Hinterbliebene etwas anderes, wenn sie einen Raum betreten, wo ihr verstorbener, geliebter Mensch liegt. Da spielen sich natürlich noch ganz andere Dinge ab, als wie in einer Berufskraft, vielleicht in einer Pflegekraft, die in das Krankenzimmer geht, wo der Verstorbene liegt. Bei den Hinterbliebenen ergeben sich natürlich da ganz andere Ängste oder auch Unsicherheiten. Was sehe ich, wenn ich da jetzt hineingehe? Was passiert mit mir, wenn ich hier meinen toten geliebten Menschen sehe? Oder vielleicht sehe ich etwas Unschönes? All diese Dinge spielen sich natürlich da in den Hinterbliebenen auch noch ab. Aber erlauben Sie es mir, dass ich an dieser Stelle einfach sage, ganz grobschlächtig und pauschal, für manche Menschen ist es schon eine Überwindung, überhaupt nur einen Raum zu betreten, wo ein Verstorbener liegt. Viele Menschen können den Raum betreten, wo ein Verstorbener sich drinnen befindet und zum Verstorbenen hingehen. Aber wiederum auch für manche Menschen ist es eine große Überwindung, einen toten Körper zu berühren. Das ist auch oft nochmal eine Überwindung. Viele Berufskräfte, zum Beispiel Pflegekräfte, sagen mir in meinen Seminaren, ja, das habe ich mir schon gemerkt, damals in der Ausbildung vor 20 Jahren, das erste Mal einem Verstorbenen zu begegnen und ihn zu berühren. Das vergesse ich nicht. Also es ist schon eine eindrückliche Angelegenheit. Und nicht wenig Berufskräfte zum Beispiel, die immer wieder mit Verstorbenen umgehen müssen, sagen oft in meinen Seminaren, weißt du, trotzdem wir eh Handschuhe anhaben, wenn wir es machen, wenn ich mit einem Verstorbenen umgehe, oder, ne, und das habe ich trotzdem noch so das Gefühl, ich möchte mir ein paar Mal mehr die Hände desinfizieren. Oder manche Berufskraft, die mit Verstorbenen umgegangen ist, sagt nachher, ich habe so dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis, ich würde gerne diese Dienstkleidung wechseln. Also manche Menschen, die beruflich mit Verstorbenen umgehen müssen, haben hinterher oft so das Gefühl, als würde ihnen etwas anhaften, als hätten sie jetzt etwas oben, von dem sie sich distanzieren möchten. Mir hat einmal ein Sanitäter in einem Seminar erzählt, sie haben einmal zu Hause einen jungen Mann wiederbelebt, reanimiert mit dem Notarzt zusammen und leider haben sie das Leben nicht mehr retten können und der Mann ist verstorben. Und sie haben dann gesagt, dass dieser Mann jetzt nicht so unschön da am Wohnzimmerboden liegt. Sie legen den Verstorbenen auf das daneben stehende Sofa hier im Wohnzimmer drauf. Und er, dieser Sanitäter, hat den Verstorbenen so unter den Achseln genommen, auf den Boden sich gehockt und unter den Achseln genommen und hat den verstorbenen Oberkörper so auf seine Oberschenkel sich raufgezogen. Und der andere Kollege hat ihn bei den Füßen genommen und sie haben den Verstorbenen da auf die Couch gelegt. Und der Sanitäter hat erzählt, er hat nachher den ganzen Tag das Gefühl nicht wegbekommen, als wäre etwas auf seiner Hose oben. Also wo er sich den Oberkörper des Verstorbenen raufgezogen hat, so ein bisschen über die Knie, um ihn auf das Sofa zu legen, und ist also in den direkten Kontakt gegangen mit dem toten Körper. Und er hat gesagt, er hat nachher den ganzen Tag das Gefühl nicht wegbekommen, als wäre etwas auf der Hose oben, er würde die Hosen wegtun. Ja? Und da möchte sie jetzt kurz in eine Theorie entführen, die halten wir sehr schmal und für unsere Zwecke kurz. Wenn diese Theorie brauchen wir kurz, denn sonst kommen wir in der Betrachtung jetzt nicht weiter. Aber es gibt auch in unserer Kultur, und es ist über die Kulturen und über die Zeiten hinweg beobachtbar und existent, so etwas wie das sogenannte Leichentabu. Die Menschheit dürfte irgendwann einmal in ihrer Entwicklung, in ihrer Geschichte den Leichnam mit einem Tabu belegt haben Und Ethnologen, Anthropologen gehen davon aus, dass die Entwicklung von Tabuvorschriften in der Menschheitsgeschichte viel weiter zurückreicht als die Entwicklung von Gesetzen oder Normen. Also so Tabuvorschriften dürften erste Versuche der Menschheit gewesen sein, das Zusammenleben in der Gruppe, in der Gesellschaft irgendwie zu normieren, zu strukturieren, also in Geh- und Verbote zu bringen. Dazu dienen unter anderem solche Tabubelegungen oder Tabuvorschriften. Das bedeutet, solche Tabuvorschriften wie das Leichentabu reicht, wie wir gehört haben, weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Und das tragen wir heute immer noch als Erbschaft in unserer Menschheitsseele mit, als sozusagen implizites Wissen tragen wir das in uns. In tiefster Seelenschicht schlummert, behaupte ich, in uns allen dieses Leichentabu. Sie wissen jetzt noch überhaupt nicht, von was ich da spreche, und Sie werden sich denken, ich habe doch kein Tabu und ein Leichentabu, was soll das? Aber ich werde es in etwa 15 Minuten in Ihnen aufwecken, dieses Leichentabu. Ich behaupte, es sitzt auch in Ihrer tiefsten Seelenschicht und schlummert dort verborgen. Also dieses Leichentabu, menschheitsgeschichtlich uralt, tragen wir immer noch als Erbschaft in unserer Menschheitsseele mit. Von dem wissen wir rational nichts, schlummert in tiefen Seelenschichten. Und wenn wir dann so archaischen Dimensionen wie der körpergewordene Tod in Form des Leichnams ja eine ist, dann kann dieses in uns wohnende, tief sitzende, schlafende Leichentabu plötzlich wach und spürbar werden. Also die Menschheit dürfte irgendwann einmal den Leichnam mit einem Tabu belegt haben. Und wenn die Menschheit etwas mit einem Tabu belegt, dann hat das ja irgendeinen Sinn. Solche Tabuvorschriften haben ja einen Sinn, um Ressourcen zu schonen oder Plätze zu schonen oder eben die Gesellschaft vor Zerstörung zu bewahren. Und die Idee hinter dem Leichentabu oder die Vorstellung hinter dem Leichentabu dürfte tatsächlich immer schon die gewesen sein, um vor Bedrohung und Gefahr zu schützen. Die Vorstellung hinter dem menschheitsgeschichtlich uralten Leichentabu dürfte tatsächlich immer schon die gewesen sein, als könnte man sich gerade und besonders auch durch Berührung eines Verstorbenen mit diesem Tod irgendwie anstecken. Als könnte man sich durch Berührung diesen Tod irgendwie auf sich ziehen und selber in Gefahr kommen. Darum ist das Leichentabu in erster Linie ein Berührungsverbot. Also dieses menschheitsgeschichtlich uralte Leichentabu sagt, Leiche berühren verboten, Tabu. Und jetzt könnte man sagen, wenn manche Menschen solche Empfindungen haben, wie wir es gehört haben vorhin, die Berufsleute, die immer wieder mit Verstorbenen umgehen und sagen, naja, nachher habe ich so das Gefühl und möchte mir trotzdem ein paar Mal mehr die Hände desinfizieren oder der Sanitäter mit seiner Hose. Jetzt könnten wir sagen, diese Empfindungen sind sozusagen die erste Strafe für diesen Tabubruch. Weil du hier gerade etwas getan hast, was du menschheitsgeschichtlich gesehen nicht tun darfst, fühlst du dich nicht wohl dabei. Und dieser Sanitäter mit seiner Hose hat noch nie etwas von diesem Leichentabu gehört. Ich garantiere, davon hat ihm auch nie jemand etwas erzählt. Aber er hat plötzlich dieses Gefühl auf seiner Hose und weiß nicht, woher das kommt. Also dieses tief auch in ihm schlummernde Leichentabu ist in dieser direkten Begegnung mit diesem körpergewordenen Tod scheinbar wach geworden, spürbar geworden. Er hat plötzlich eine Idee davon, sich distanzieren zu wollen. Und wenn wir dieser Theorie noch kurz Glauben schenken wollen, wenn die Idee hinter dem Leichentabu, die Vorstellung hinter dem Leichentabu tatsächlich immer schon die war, um vor Bedrohung und Gefahr zu schützen, also als könnte ich mich durch Berührung mit diesem Tod anstecken und diesen Tod so dadurch auf mich ziehen, wenn ich mich durch Berührung mit etwas anstecken kann, dann kann ich das ja auch übertragen auf den Nächsten. Und darum kommt die zweite Strafe für diesen Tabubruch. Die erste Strafe, haben wir gesehen, ist vielleicht eine eigene innere Einrichtung, dass man sich nicht wohlfühlt dabei, wenn man es bricht, siehe Sanitäterhose. Und die zweite Strafe kommt deshalb vom sozialen Umfeld. Denn wenn ich das Leichentabu breche, diese Gefahr des Todes dadurch auf mich ziehe und zu ihnen zurückgehe, bringe ich ja auch sie in Gefahr. Und die zweite Strafe kommt deshalb vom sozialen Umfeld, haben wir gesagt. Und die erste Strafe vom sozialen Umfeld für einen Tabubruch ist der Abbruch sozialer Kommunikation. Und ihr könnt ein Buch darüber schreiben, wie das soziale Umfeld mit jemandem umgeht, weil man diesen Beruf macht oder wie ich ihn gemacht habe eben als Bestatter. Uns haben manche Pflegekräfte, die Betonung liegt bei manchen als Bestatter, Uns haben manche Pflegekräfte in manchen Altenheimen, wenn wir als Bestatter dorthin gefahren sind, Verstorbene abholen, haben uns manche Pflegekräfte zur Begrüßung die Hand nicht gegeben. Und nicht aus Spaß, sondern ernst. Nein, sicher nicht, was ihr alles angreift den ganzen Tag. Und das war noch harmlos, was uns begegnet ist, wenn man diesen Beruf ausübt. Und jetzt werden Sie sagen, nein, da übertreibt er jetzt ein bisschen, denn vielleicht sind Sie Pflegekraft oder Sie kennen Pflege- oder Einsatzkräfte, die greifen ja auch Verstorbene an, die brechen ja auch dieses Leichentabu und die trifft das ja auch nicht. Wird niemand hergehen und sagen, pfui Teufel, geh weg, bist deine Krankenschwester, hast schon einen Toten berührt, greif mich nicht an, das trifft die ja auch nicht. Da muss man aber genauer schauen. Denn diese Berufskräfte, wie zum Beispiel Pflegeeinsatzkräfte, die haben primär einen anderen Auftrag. Da geht es um Leben zu erhalten, zu schützen, zu hegen, zu pflegen. Und in jeder Mythologie und in jedem Märchen ist immer der, der Held, der Leben zurückbringt. Die Prinzessin wird vom Räuber entführt in den finsteren Wald hinein. Der Ritter reitet hinterher, befreit die Prinzessin, bekommt das Königreich, die Prinzessin auch. Ja? Immer der, der Held, der Leben zurückbringt. Oder wer von den Toten aufersteht, da wird eine Weltreligion draus. Und eben diese Berufe wie Pflegeeinsatzkräften, denen obliegt es, ne, denen obliegt dieser Heldenstatus. Und diese Berufe können auch mal dieses Leichentabu brechen. Die berühren einen Verstorbenen und dergleichen, brechen dieses Leichentabu. Und diese Berufe können sich ganz einfach wieder reinwaschen. Die ziehen sich um, desinfizieren sich und für die Mitwelt, für die Umwelt ist die Geschichte erledigt. Die Berufe, die ausschließlich das Leichentabu brechen, so wie vielleicht eben Bestatter, die nichts anderes tun in ihrer Arbeit, als dieses Leichentabu zu brechen, diese Berufe können sich nicht mehr reinwaschen. Und wir sehen, wie die Allgemeinheit tendenziell über diese Berufe spricht. Zu Pflegeeinsatzkräften sagt die Allgemeinheit tendenziell, na Hut ab, das ist eine Leistung, dass ihr das könnt. Da sterben auch Leute, was ihr da alles seht. Wie gehst denn du damit um? Na Gott sei Dank, das und ehrenamtlich auch noch und, das, und so ist die Tendenz. Zu diesen Berufen, die ausschließlich das Leichentabu brechen, wie vielleicht der Bestatter, und die sonst nichts anderes machen, sagt die Allgemeinheit Dinge wie, naja, geben muss es sie, machen muss, das wäre aber ganz, ganz in Ordnung, können die nicht sein. Und trinken tun die sowieso. Also irgendwie sind die ein bisschen verdächtig. Ja, das können Sie beobachten. Probieren Sie das aus, das können Sie gut beobachten. Sie kennen ja vielleicht, im Krankenhaus gibt es eine pathologische Abteilung vielleicht, nicht in jedem Krankenhaus, aber in den meisten, gibt es eine pathologische Abteilung, wo die Verstorbenen hinkommen. Dort werden sie dann eingekühlt und vom Bestatter abgeholt und dort werden sie auch, wenn es notwendig ist, obduziert. Und da gibt es den Pathologen, die Pathologin und es gibt neben dem Pathologen oder der Pathologin auch den sogenannten Obduktionsassistenten. Prosekturgehilfe hat man das früher genannt. Das sind Menschen, die kommen meistens so aus dem Handwerksberuf und haben eine kleine Ausbildung und die machen für den Pathologen, für die Pathologin so die grobe Arbeit. Der Pathologe sagt, er braucht Leber und Hirn und die entnehmen das und machen das noch wieder rückgängig. Und diese Menschen habe ich intensiv auch in meiner Forschungsarbeit befragt und wenn man so will, beforscht. Und diese Obduktionsassistenten, diese Prosekturgehilfen, die haben in manchen Krankenhäusern in den Landregionen in Österreich eine eigene Berufsbezeichnung. Man sagt zu denen, das ist der Kellerprimar. Und warum ich das jetzt so ausführe, hat den Grund, denn wenn ich in einem Krankenhaus Tagesseminar mache mit Pflegekräften und aus einem Krankenhaus und die haben eine pathologische Abteilung im Haus und es gibt dort diesen Obduktionsassistenten, diesen Kellerprimar, dann sage ich zu den Pflegekräften immer, gell, der Obduktionsassistent, der Kellerprimar, ist schon irgendwie ein Kollege, aber beim Essen muss man Mittag auch nicht neben ihm sitzen. Und da sagen die Pflegekräfte, ja, stimmt, da denke ich mir, hoffentlich hat er sich gewaschen oder umgezogen. Ne? Der hat irgendwie etwas anhaften. Der hat das immer nur mit diesem Tod zu tun, der hat irgendwas anhaften. Da denkt man sich, hoffentlich hat sich der ja gut gereinigt. Ne? Da können wir schon sehr gut erleben, ne? Diese Wirkmacht, diese Wirksamkeit des Wissens, dieses impliziten Wissens, dieses Leichentabus, das wir doch irgendwie alle in uns tragen, als hätte sich der mit diesem Tod stark verunreinigt, kommt zu uns zurück und könnte uns in Gefahr bringen. In unserer gegenwärtigen Kultur, wo alles, was mit dem Tod zu tun hat, vermedizinisiert, verbiologisiert ist, wo auch die Medizin die Deutungsmacht hat, was den Tod betrifft, wird auch der tote Körper stark auf dieser biologischen, stofflichen Ebene vergefährlicht. Wir können gegenwärtig eines beobachten, überall wo Leiche auftaucht, plötzlich mehr Hygiene als vorher. Da könnte ich ein kleines Buch darüber schreiben, was da zu beobachten ist. Und was diese körperliche, stoffliche Vergefährlichung des toten Körpers betrifft, gibt es einen Mythos, der sich hartnäckig hält. Es ist der Mythos Leichengift, dass es ein Leichengift gäbe. Selbst Bestatter haben mir erzählt, dass es ein Leichengift gibt. Es gibt in diesem Sinn natürlich kein Leichengift, denn die allgemeine Vorstellung hinter dem Leichengift ist ja die, dass, so wie der Tod eingetreten ist, in diesem Körper plötzlich unmittelbar Stoffe entstehen würden, die für uns Lebende gleich irgendwie bedrohlich oder gefährlich werden könnten. Und hier bei dem Mythos Leichengift sehen wir wieder ganz gut, wo die Quelle zu finden ist. Wieder, wenn wir tief gehen, wahrscheinlich in tiefste Seelenschichten, ist es dieses Wissen, dieses implizite Wissen von diesem Leichentabu, das ja beinhaltet, dieses Leichentabu, dass vielleicht doch von diesem toten Körper irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Hier jetzt besprochen auf stofflicher Ebene, Berührung, sich mit etwas anstecken, ja, ganz biologisch. Aber in dieser direkten, unmittelbaren Begegnung mit dem toten Körper entsteht in uns ganz schnell auch so der Empfindungsraum des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens. Der tote Körper, so unsere Fantasie oder die Idee hinter dem Leichentabu, kann auch auf einer ganz einer anderen Ebene für uns gefährlich oder bedrohlich werden. Nicht wenig Berufskräfte, zum Beispiel Pflegekräfte, in meinen Seminaren, zum Beispiel nehmen wir Pflegekräfte aus den Altenheimen, die ja oft sehr intensiv noch mit dem toten Körper in Fühlungnahme gehen, die vielleicht die verstorbene Altenheimbewohnerin noch ankleiden oder waschen, schön herrichten, so einen letzten Liebesdienst machen. Und da sagen die Pflegekräfte in meinen Seminaren dann oft, ja, weißt du, das mache ich gerne und da habe ich mir noch nie, da habe ich noch nie irgendeine Berührungshemmung oder was du da sagst mit dem Leichentabu, da habe ich noch nie so etwas empfunden, das mache ich gerne und da gehe ich um mit einem lebenden Patienten oder Bewohnerin. Und dann sagen sie aber oft, naja, wenn ich mich genau dabei beobachte, wenn ich mit dem Verstorbenen umgehe und wenn ich mich genau dabei beobachte, tief drinnen merke ich schon, ein bisschen angespannt bin ich schon. Und manche Pflegekraft sagt, weißt du was, ich sage ehrlich, ich habe oft auch ein bisschen Angst, dass der vielleicht plötzlich hergreift oder die Augen aufmacht, mir etwas tun könnte. Sagen gar nicht wenig Berufskräfte, dass sie oft genau auf das Gesicht des Verstorbenen ein bisschen schauen, denn vielleicht schlägt er plötzlich die Augen auf. Und selbst Berufskräfte, die das Jahre und Jahrzehnte machen, kennen dieses Gefühl. Wir haben den sogenannten Kellerprimar schon definiert. Ich habe mal bei so einem zu Forschungszwecken ein bisschen mitgearbeitet, um eben zu schauen, was macht der tote Körper mit ihm in diesem Beruf. Und der war seit 25 Jahren in dieser Pathologie tätig und war diese Prosekturgehilfe, also dieser Kellerprimar, wie wir es vorhin erklärt haben, gemacht. Und der hat gesagt, ja, weißt du, was du gesagt hast? Hat gesagt, der Tod ist mein Leben, der Tod ist mein Leben. Er macht das so gerne, er macht das seit 25 Jahren, der Tod ist sein Leben, der Tod ist sein Leben. Und hat er gesagt, weißt du, das kommt bei mir schon von der Kindheit, denn ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und mein Opa war bei uns im Ort der Totengräber und da hat mich der Opa als 3-4-jährigen Buben schon immer mitgenommen zum Graben und hatte mir auch so eine kleine Schaufel gemacht und habe ich schon mal mitgegraben. So hat er geredet. Und jetzt werden wir alle sagen, na, ist ja völlig klar, dass der diesen Beruf machen kann. Der ist ja ganz natürlich mit dem Thema Tod aufgewachsen, ganz natürlich aufgewachsen. Siehst du, wenn man ganz natürlich aufwächst, hat man ja überhaupt kein Problem mit dem Tod oder wie denn? Na, muss man genauer schauen. Unter vier Augen in seiner Pathologie später, unter vier Augen habe ich ihn auch einmal gefragt, sage ich, du, wie geht es denn dir mit diesem Gefühl des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens dem toten Körper gegenüber? Weil ich das als Bestatter auch kenne. Ich bin in unserer Bestattung damals, wo ich gearbeitet habe, in manchen Nächten nicht alleine durch den Kühlraum gegangen. Und in manchen Nächten war es mir egal. Das ist interessant zu beobachten gewesen. Manchmal hat wahrscheinlich dieses Leichentabu oder diese Idee, dass das vielleicht die Begegnung mit dem toten Körper irgendwie gefährlich sein könnte, so tief in mir geschlummert, dass es mir egal war und ich bin nachts alleine durch den Kühlraum gegangen. Was soll denn sein? Und in manchen Nächten habe ich gewusst, na, ich muss ja nicht durch den Keller, ich kann ja auch beim Haupteingang reingehen. Und das habe ich diesen Prosekturgehilfen auch gefragt. Sage ich, wie geht es dir da mit diesem Gefühl des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens? Und dann hat er gesagt, naja, sagt er, ich sage es dir unter vier Augen, ich sage dir ehrlich, es kann öfter sein, dass er mehr Verstorbene hier in seiner Pathologie hat, als er einkühlen kann. Er hatte ein paar so Kühlfächer, er hatte so Fächer, wie Sie es kennen vom Tatort, die so von der Wand rausfahren. Und er hat gesagt, es kann öfter sein, dass er mehr Verstorbene hier hat, als er einkühlen kann. Und dann lasst er halt die Verstorbenen, die er zu viel hat, auf die Nierosterwägelchen in seinem Obduktionsraum hinten in der Ecke liegen. Und er hat gesagt, ich sag's dir aber ganz ehrlich, wenn da hinten drei, vier liegen und ich arbeite da an einem anderen und da hinten liegen noch drei, vier, na, ich schaue mich immer ein bisschen um, hat er gesagt. Also er muss sich immer ein bisschen umdrehen, er hat Angst, da könnte von hinten jemand kommen und ihm irgendwie etwas tun. Also seit 25 Jahren Kellerprimar. Und da steht die rationale Aufgeklärtheit auf ganz dünnem Eis, wenn dieses in tiefsten archaischen Seelenschichten wohnende Leichentabu wach wird. Ja, da kann er rational nicht an. Und was dieses Thema betrifft, das wir hier besprechen, da wird immer so rasch die alte Zeit verklärt. Da wird immer so gesagt, ja, früher war das so natürlich, heute haben die Leute so ein Problem, aber früher war das ganz natürlich, weißt du, früher hat es das nicht, früher waren ja die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt, da hatte man einen ganz natürlichen Umgang, da hat es das nicht gegeben. Oh, müssen wir auch ein bisschen genauer blicken. Bei meiner Oma in der Region, wo die gewohnt hat, war es der Brauch damals, wenn da der Verstorbene zu Hause aufgebahrt war, 3-4 Tage meistens, bis man ihn dann weggebracht hat aus dem Trauerhaus zur Beerdigung. Und wenn der Verstorbene dann aus dem Trauerhaus weggebracht wurde, dann hat man Lattenrostmatratze, die halbe Bettstatt, wo der gelegen ist, verbrannt. Das ist hochinteressant, wenn das so natürlich ist. Und dann beutel ich das aus und lege mich wieder rein. Nein, nein. Sie finden hunderte Omas in ihren jeweiligen Regionen, die Ihnen Folgendes bestätigen werden. Eine Schwangere hat früher einen Verstorbenen auf keinen Fall anschauen, geschweige denn angreifen dürfen. Das war verboten, das durfte es nicht, denn sonst macht das etwas mit dem Kind. Da finden Sie hunderte Omas, die Ihnen das bestätigen werden. Also von wegen so natürlich. Damals im Volksglauben hatte dieses Leichentabu, im Gegenteil, im Volksglauben hatte dieses Leichentabu Hochkonjunktur. Die Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, die sogenannte Schleusenzeit, das prekäre Zwischenstadium, war immer schon eine gefährliche Zeit. Da ist der Verstorbene zwar tot, aber immer irgendwie auch noch hier. Und der kann auch unangenehm werden. Und viele dieser Rituale, die es damals um den Tod und den Toten herum gegeben hat, die wir heute vermissen, wir sagen heute, ja, es gibt ja heute diese Rituale nicht mehr wie früher, viele dieser Rituale hatten damals ja auch den Sinn, neben einem trauerpsychologischen oder spirituellen Sinn, hatten sie oft auch den Sinn, um den Verstorbenen nicht zu erzürnen, um sich zu distanzieren, um nicht irgendwie Gefahr auf sich zu ziehen. Viele dieser Rituale, da könnten wir jetzt eine Fülle besprechen. Es hat im Volksglauben auch viele Rituale oder Abwehrversuche gegeben, dem Tod gegenüber, auch wenn kein Verstorbener anwesend war. Hat es viele Dinge gegeben. Vielleicht kennen Sie aus Ihren Regionen solche Dinge, die heute noch herumspucken, dass man sagt, naja, von Samstag auf Sonntag darf kein Grab offen sein, sonst stirbt noch jemand. Oder in den Rauhnächten darf keine Wäsche hängen, sonst stirbt noch jemand. Und in manchen Landregionen bei uns in Oberösterreich kenne ich es, da gibt es zu Weihnachten, wird da ein Gebäck, ein bestimmtes Brot gebacken und sollte das beim Backen verbrennen, dann stirbt jemand. Also der Volksglaube war voll damals von solchen Abwehrritualen, um sozusagen diese Hilflosigkeit des Todes oder diese Unverfügbarkeit des Todes irgendwie verfügbar zu machen. Warum heute diese Rituale weg sind, hat für mich ganz klar den Grund, weil der Tod heute nicht mehr sichtbar in unseren Kosmos einbricht, in Form des toten Körpers. Gestorben wird in der Institution. Ja, meistens Krankenhaus, Altenheim, dann kommt der Bestatter, übernimmt die ganze Sache. Also die Allgemeinheit ist heute weitgehend vom Wirklichkeitsdruck des Todes befreit. Früher, zu meiner Oma war es noch so, zu der Zeit von meiner Oma war es noch so, da ist viel gestorben worden, jung gestorben worden, zu Hause gestorben worden. Ja, meine Oma hat noch gesagt, 7 Kinder, 2 kommen nicht durch. Ist heute Gott sei Dank unvorstellbar geworden. Wir haben heute etwas geschafft, was es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat, vermutlich, eine statistische Lebenserwartung. Wir sagen heute nur 80, muss es schon ausgehen. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Also das heißt, Alle Generationen vor uns waren viel unmittelbarer, direkter und fühlbarer mit diesem Tod konfrontiert. Und jetzt war klar, dass es auch viele Rituale gebraucht hat, um diese Vermischung der Welten zwischen der Lebenden und der Toten auch wieder die Ordnung wiederherzustellen. Das ist immer ein großes Bedürfnis. Die Welt der Lebenden und der Toten darf sich nicht zu lange vermischen. Es muss diese Ordnung hergestellt werden. Und die Angst hinter diesen Empfindungen, hinter diesen Ritualen, ne, diesen Tod irgendwie handhabbar zu machen oder verfügbar zu machen, ist ja auch die, wenn gerade ein Verstorbener auch anwesend war, wie wir gesagt haben, in diesen Tagen vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, dass mich der vielleicht irgendwie mitnehmen könnte. Es hat so diese Vorstellung des Wiedergängers gegeben, des Nachzehrers. Also, dass der jetzt Verstorbene noch jemanden mitnehmen könnte in die neue Existenz. Und erst wenn der Verstorbene hinaus expeditiert gewesen war aus dem Bereich der Lebenden und dort war, wo er jetzt hingehört, dann war in diesem Sinne auch Ordnung hergestellt. Und wir haben ein tiefes Bedürfnis nach diesem Herstellen dieser Ordnung, dieser Distanzierung. Es ändern sich mit den Zeiten halt nur die Versatzstücke, wie wir es machen. Es hat zum Beispiel im Raum Oberösterreich, wo ich herkomme, den Brauch gegeben früher, wenn da der Verstorbene zu Hause aufgebahrt war. Und dann sind die Trauergäste gekommen und man hat gebetet und die Rituale halt gemacht. Und es war dann ein wichtiges Ritual, dass man als Trauergast, wenn man aus dem Trauerhaus wieder hinausgegangen ist, dass man vor dem Verlassen des Trauerhauses ein Stück Brot zu sich nimmt. Das musste die Trauerfamilie schon bereitstellen. Ein Stück Brot, ein Glas Most. Und erst dann, wenn man das getan hat, ist man aus dem Trauerhaus hinausgegangen. Und bei der Frage, warum tut man das, ist die Antwort ja, sonst nimmt man den Tod mit nach Hause. Ja, man war jetzt in dem Haus, wo der Tod ist und man kann diesen Tod irgendwie auf sich ziehen und mit nach Hause nehmen. Es braucht ein klares Ritual der Distanzierung und der Abgrenzung. Und was halt damals das Glas Most und das Stück Brot war, sind halt heute die Handschuhe und das Desinfektionsmittel. Ich sage nicht zu den Berufskräften, das ohne Handschuhe und Desinfektionsmittel zu tun, das hat natürlich einen Sinn. Aber es geht trotzdem psychologisch auch um ein Stück Bedürfnis nach Distanzierung. Mir hat eine junge Bestatterin in dritter Generation gesagt, hat mir anvertraut, sie zieht immer zwei Paar Handschuhe an, wenn sie einen Verstorbenen abholt. Das starke Bedürfnis nach dieser Distanzierung. Am besten zwei Schichten Handschuhe, wenn sie den toten Körper berührt. Und ich habe sie da jetzt ein bisschen mit hineingenommen in diese Leichentabu-Idee, von der ich behaupte, die nach wie vor sehr wirksam ist und spürbar ist. Sie ist nur nicht spürbar, weil keine Verstorbenen mehr unter uns sind. Würden wir zum Beispiel heute wird in die Institution gestorben, haben wir gesagt, und die Allgemeinheit ist vom Wirklichkeitsdruck des Todes befreit, würden wir ab morgen beginnen, dass wir ab morgen alle Bestatterinnen und Bestatter ein Jahr lang auf Urlaub schicken, und ab morgen beginnen alle Krankenhäuser und Altenheime, die Angehörigen anzurufen und sagen ihnen, sie, ihr Opa ist gerade verstorben, wir bringen ihnen diesen dann nach Hause, schauen Sie, wie es weitergeht. Dann haben wir übermorgen die Rituale wieder, weil dann dieses Chaos des Todes wieder sichtbar in unseren Kosmos einbricht und wir werden sehr schnell auch dieses Bedürfnis der Distanzierung erleben. Und wir werden gleich noch hören, dass dieses Leichentabu und alles, was ich hier dazu gesagt habe, dass diese Empfindungen immer ambivalent sind. Weil es wird Menschen unter ihnen geben, die vielleicht schon einmal beim Sterben eines Angehörigen dabei waren, vielleicht bei der Großmutter, sie zu Hause gepflegt haben, wie sie gestorben ist. Und sie sagen, ja, solche Empfindungen habe ich doch nicht gehabt, niemals. Das war Ruhe, Stille, Friede, sogar stimmig und schön. Wir werden gleich noch hören, dass dieser Tabubegriff ein ambivalenter Begriff ist, der einerseits meint unrein gefährlich, andererseits heilig geweiht, Ruhe, Stille, Friede, alles kann hier verdichtet sein. Dass diese Ambivalenz vorhanden ist, sehen wir zum Beispiel an manchen solchen alten Ritualen. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrer Region kennen, aber es ist sehr verbreitet, das muss man als Bestatter heute noch wissen, dass wenn man einen Verstorbenen zu Hause abholt, der vielleicht zu Hause eben verstorben ist, dann muss man das wissen, dass man den Verstorbenen beim Hinaustragen aus dem Haus mit den Füßen voraus aus der Haustür rausträgt. Denn die meisten Bewohner oder die meisten Menschen wissen, dass das so sein muss. Und würde man ihn mit dem Kopf zuerst voraus aus dem Haus hinaustragen, dann, so die Vorstellung, bleibt der Verstorbene irgendwie im Haus. Und da sehen wir schon so sehr deutlich diese Ambivalenz. Das ist die geliebte Oma oder der geliebte Oma, Opa, der hier verstorben ist und aus dem Haus getragen wird. Aber er soll schon mit den Füßen rausgetragen werden, damit ja nichts da bleibt. Also er muss schon ganz gehen. Ja, also sehen wir schon ein bisschen diese Ambivalenz hier spürbar. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich in Ihnen auch dieses Leichentabu aufwecken möchte, ein bisschen spürbarer machen möchte. Denn vielleicht gibt es Hartnäckige unter Ihnen, so wie meine Oma auch immer gesagt hat, ach was, Tote brauchst du nicht fürchten, Lebende musst du fürchten. Also Tote brauchst du doch nicht fürchten. Naja, wagen wir ein kleines Gedankenexperiment. Es waren die ersten Tage im Jahr 2000, meine ersten Tage in der Bestattung, als ich damals angefangen habe. Und ich bin mit einem Kollegen das erste Mal in ein Krankenhaus gefahren, um einen Verstorbenen abzuholen. Und wir sind dorthin gefahren und sind in den Keller gefahren und da ist immer eine Krankenschwester mit runtergegangen, die uns diesen Kühlraum aufgesperrt hat, wo die Verstorbenen lagen. Und wir sind da reingegangen und da liegen 5, 6 Verstorbene und jeder von diesen Verstorbenen hatte in der Hand eine Patientenglocke. Also eine Glocke, wie Sie es kennen vom Krankenbett, dass die Patientinnen der Pflegekraft läuten können. Ja? Also das habe ich noch nie gesehen, sonst haben die Verstorbenen vielleicht eine Blume oder ein Kreuz oder was auch immer, aber nicht diese Glocke mit einem Kabel weg, und also eine Glocke. Und Sie wissen ja, früher hat es diese Scheintodphänomene wirklich viel gegeben, weil früher Laien den Tod festgestellt haben und dergleichen. Jetzt ist das oft passiert, dass man geglaubt hat, der ist tot, man hat ihn hergerichtet zur Beerdigung und dann ist er vielleicht nochmal wach geworden oder hat bemerkt, der atmet doch oder dergleichen. Aber es war im Jahr 2000. Es war im Jahr 2000, wo wir heute wissen, nicht, aufgrund die Toten beschauen, wir haben heute so sichere Todeszeichen, Totenflecke, Totenstarre, wo wir wissen, nicht, die Gerichtsmediziner, Pathologen sagen heute sehr einstimmig den Begriff Scheintod, diese Scheintodphänomene, die es früher viel gegeben hat, den Begriff Scheintod kann man streichen. Und das kann man als Bestatter auch nur unterschreiben, weil wir eben diese Erkenntnisse haben, dass so sichere Todeszeichen auftreten, wie Totenflecke, Totenstarre oder so. Auf jeden Fall war das erstaunlich, dass man im Jahr 2000 dort das gemacht hat. Nebenbei hat das auch bedeutet, dass man in diesem Krankenhaus ein irrsinniges Vertrauen in die Totenbeschauärzte dort hatte. Natürlich gar keines. Und also es war hoch erstaunlich, als wir da runtergegangen sind und da liegen diese 5, 6 Verstorbenen mit der Patientenglocke in der Hand. Und wie gesagt, ist da immer eine Krankenschwester mitgegangen. Und dann habe ich die gefragt, sage ich zu der, sie, jetzt würde mich schon eines interessieren. Angenommen, da wird einer wach und drückt, läutet diese Glocke. Wo läutet das? Wo geht diese Glocke hin? Denn diese Kühlräume in den Krankenhäusern, wo die Verstorbenen gelagert sind, sind meistens in weit abgelegenen, nicht schönen Gegenden des Kellers, irgendwo im letzten Winkel. Wo geht diese Glocke hin? Da ist weit und breit kein Mensch. So, Achtung, und jetzt ein Gedankenexperiment. Wir haben ja gesagt, Tote brauchst du nicht fürchten, Lebende musst du fürchten. Jetzt sagt diese Krankenschwester auf diese Frage, wo läutet es denn, wenn jemand wach werden würde und die Glocken drücken würde, sagte sie, ja, beim Portier. Ein Portier. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir sind alle Nachtportierinnen, Nachtportier, sitzen um 3 Uhr nachts, Mutterseelen allein in unserer Portierloge und jetzt läutet es hier. Da wird niemand von uns aufstehen und sagen, ja, muss ich mal schauen, ist einer wach geworden. Da geht man nicht alleine runter, wenn es uns nicht schon von dem Sessel herunter schmeißt, reglos, weil es da überhaupt läutet. Wenn Sie in dieser Situation jetzt nicht aufspringen würden und sagen, ja, da muss ich runterschauen, da lebt noch einer, sondern wenn Sie sagen, ja, dann nehme ich mir aber noch 2, 3 Kollegen mit und dann gehe ich runter, alleine sicher nicht, dann ist das Leichentabu in Ihnen schon wach geworden. Ich habe es ja versprochen, ich wecke es auf. Ich hoffe, es ist mir ein wenig gelungen. Warum wir jetzt so intensiv in dieses Leichentabu eingetaucht sind, ich habe Ihnen das jetzt hier in einem ganz kurzen Teil, wie im Tagesseminar beschäftigen wir uns fast einen halben Tag damit, so spannend kann das nämlich werden, auch was die Teilnehmerinnen da letztlich doch irgendwie alle wissen oder an Fragen haben. Warum wir uns das Leichentabu so intensiv angeschaut haben, hat jetzt mehrere Gründe. Es hat zum Beispiel den Grund gehabt, dass ich allen Menschen sagen will, dass alle Empfindungen, die wir dem toten Körper gegenüber haben können, völlig normal sind. Psycho-logisch. Ob das Ruhe, Stille, Friede, Angst, Unsicherheit ist, das darf alles sein. Und ich habe sie ja jetzt so stark hineingeführt in diese unrein gefährliche Seite, dass der Tote irgendwie gefährlich werden könnte oder der tote Körper ansteckend, Leichengift und all diese Dinge, was wir im Zusammenhang mit dem Leichentabu, mit dieser Seite des Leichentabus erarbeitet haben. Aber ich habe vorhin schon angedeutet, der Leichentabu-Begriff ist ein ambivalenter Begriff. Der meint einerseits in diesem Fall unrein gefährlich, aber auch heilig geweiht. Ruhe, Stille, Friede, das erleben auch Menschen. Und den Berufskräften will ich alle sagen, alle diese Empfindungen können sein, ganz egal. Ob das jetzt eine Berührungshemmung ist oder Ruhe, Stille, Friede oder Angst, alleine mit dem Verstorbenen im Zimmer zu sein, gerade in der Nacht, ja, darf alles sein, ist alles in Ordnung. Diese Ambivalenz übrigens, Ruhe, Stille, Friede, unrein, gefährlich, drücken wir in einem Begriff in dem Zusammenhang ja wunderbar aus, nämlich in dem Begriff mit dem Begriff der Pietät. Und Pietät ist auch ein Synonym für Ehrfurcht. Und hier haben wir wieder diese beiden Seiten, Ehre und Furcht. Und wir kommen in den meisten Fällen im Leben erst über die Furcht zur Ehre. Über einen Toten spricht man nicht schlecht, zum Beispiel. Also es ist eine sehr wirkmächtige, tiefsitzende Dimension in uns. Und ein weiterer Grund, warum ich mich so intensiv mit dem Leichentabu befasse, ist der, dass diese vielleicht auch ungute Seite des Leichentabus, wenn man so will, dieses unrein gefährlich, vielleicht auch in den einen oder anderen Hinterbliebenen auftauchen kann. Das heißt nicht unbedingt, weil das jetzt die geliebte Oma oder der geliebte Vater ist, der Tod vor mir liegt und primär Trauer und Schmerz im Vordergrund steht, dass nicht vielleicht doch auch bei dem einen oder anderen Betroffenen solche Empfindungen das Leichentabu betreffend auftauchen könnten. Ich habe viele Verstorbene zu Hause abgeholt als Bestatter. Da haben die Angehörigen die Oma vielleicht seit Jahren zu Hause gepflegt. Und als sie verstorben ist, haben sie sie nicht mehr berührt, bis wir als Bestatter gekommen sind. Mit der Frage, dürfen wir es jetzt nochmal angreifen? Dürfen wir noch ein Küsschen geben? So Idee Leichengift. Und diese Menschen sind nicht verrückt, sondern in ihnen wird halt auch dieses implizite Wissen, was da in der Kulturseele, in der Menschheitsseele, in diesem Zusammenhang alles in uns irgendwie implizit vorhanden ist, wach. Und es kann halt auch diese Empfindungen geben. Ist völlig normal, ist völlig in Ordnung. Diese Menschen sind nicht aus der Menschheit rausgefallen, sondern mittendrin. Und es kann auch ganz dramatische Formen annehmen. Ich habe mal einen Abendvortrag in so einer Gemeinde und ein paar Tage später hat mich eine Frau angerufen und hat gesagt, Sie kennen mich nicht, ich war bei Ihnen da am Vortrag vor ein paar Tagen und ich möchte Ihnen was erzählen, was mir passiert ist, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Sie war vor 2 Jahren mit ihrem Ehemann auf einem Badesee baden und der Mann hatte dort einen Herzanfall. Die Notarztkräfte konnten das Leben nicht mehr retten. Und der Bestatter hat sie dann eingeladen, die Frau, dass sie sich in diesen Tagen bis zur Beerdigung noch jederzeit, wenn sie das will, am offenen Sarg von ihm verabschieden kann. Und sie wollte das auch unbedingt und hatte mit dem Bestatter einen Tag vereinbart, kurz vor der Beerdigung. Und sie ist hingefahren zu dieser Aufbahrungshalle und der Bestatter hat schon alles hergerichtet und der Sarg war offen. Und sie ist zu ihrem Mann hingegangen, zum offenen Sarg, ist davor gestanden. Sie hat gesagt, sie ist da gestanden, voll des Schmerzes, voll der Sehnsucht, ihn berühren zu wollen, ihn streicheln zu wollen. Am liebsten, hat sie gesagt, hätte ich mich in den Sarg hineingelegt und ihn in den Arm genommen. Aber ich habe ihn nicht berühren können. Und was ich Ihnen jetzt sage, habe ich noch nie jemandem gesagt. Ich habe ihn nicht berühren können, weil mir zugleich geekelt hat. Sie hat den toten Körper nicht berühren können. Obwohl die Sehnsucht, das Bedürfnis so stark war, hatte sie diese massive Berührungshemmung. Sehen wir hier übrigens wieder eine Ambivalenz. Und sie hat erzählt, Sie können sich vorstellen, was ich mir die letzten 2 Jahre mitgemacht habe. An Vorwürfe, an Schuldgefühle. Wie verrückt bist denn du? Stehst das letzte Mal vor deinem geliebten Mann und hast solche Empfindungen. Was glauben Sie, hat sie gesagt, habe ich zusammen psychologisiert. Vielleicht habe ich ihn gar nie geliebt und das hat sich jetzt so ausgedrückt. Und ich behaupte, wenn der Bestatter, der sie hier begleitet hat, eine Idee gehabt hätte von diesem Leichentabu, hätte man dieser Frau das ersparen können, also diese Schuldgefühle, diese Selbstvorwürfe. Wenn ich Menschen begleite, am offenen Sarg hin sich leiblich zu verabschieden, dann schaue ich immer mal, was passiert. Da entsteht ja oft noch mal viel Emotion, viel Schmerz. Und dann spreche ich oft auch die Einladung aus an die Hinterbliebenen. Sie dürfen ihren Vater auch berühren, sie können ihn auch streicheln, sie können ihm auch ein Küsschen geben. Vielleicht können sie es nicht tun, weil sie Empfindungen haben da dabei, mit denen sie jetzt gar nicht rechnen, die sie völlig irritieren. Als Hinterbliebener in dieser Situation hat man vor allen anderen Dingen Angst. Was passiert mit mir, wenn ich das jetzt sehe? Was passiert mit meinen Emotionen? Halte ich das aus? Und vieles mehr. Aber man rechnet nicht mit solchen Empfindungen wie diese Frau, die sozusagen aus dieser Leichentabu-Seite herauskommen. Und wenn der Bestatter das gesagt hätte vielleicht in dieser Art und sie darauf hingewiesen hätte, dass es solche Empfindungen geben kann, die sie vielleicht irritieren, und ganz egal, vielleicht hätte sie dann gesprochen darüber oder auch nicht, und ganz egal, ob sie ihren Mann dann berührt hätte oder nicht, aber sie hätte gewusst, dass sie nicht verrückt ist mit ihren Empfindungen. Natürlich könnte diese starke Berührungshemmung oder dieses Zurückschrecken vor dieser Berührung bei dieser betroffenen, hinterbliebenen Frau vielleicht auch noch eine andere Quelle gehabt haben. Denn wenn diese Frau ihren Mann dort berührt, dann begreift sie das im doppelten Wortsinne. Und vielleicht wäre das noch viel zu viel gewesen. Wir wissen es nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich mich so intensiv mit dem Leichentabu befasse. Und ich behaupte auch, das weiß ich als Bestatter in der Begleitung Hinterbliebener ein bisschen, dass Betroffene da oft viel, viel mehr erleben, als sie jemals jemandem sagen würden. Das würde ich selbst einer Trauerbegleiterin nicht anvertrauen. Denn die Menschen glauben, die glauben ja alle, ich spinne. Wie kann ich solche Empfindungen haben einem geliebten Menschen gegenüber, wie wir es gerade bei dieser Frau jetzt auch gehört haben. Das ist ein weiterer Grund. Und ein letzter Grund, warum ich mich so intensiv mit dem Leichentabu befasse, ist der, dass diese Dimension des Leichentabus ganz massiv unsere Abschiedskultur beeinflusst. Dieses Leichentabu ist der Grund, warum umgegangen wird mit dem ganzen Thema, wie umgegangen wird. Letztlich könnte man sagen. Und dieses Leichentabu ist oft mit ein Grund, einer von vielen anderen, warum das leiblich sich Verabschieden für manche Hinterbliebene oft nicht mehr stattfindet. Und ich möchte mit Ihnen jetzt in diese nächste Ebene hinübergleiten, in diese Frage, in diese Auseinandersetzung, wie wichtig es vielleicht für manche Betroffene sein kann, sich noch einmal leiblich zu verabschieden. Aber vorhin noch ein kurzer Abschluss zu diesem Leichentabu. Wir haben es ja spürbar gemacht, dieses Leichentabu. Sie haben vieles wahrscheinlich nachempfinden können. Vielleicht haben Sie schon bei dieser Fantasiereise, wenn man sich vorstellt, man ist eine Krankenschwester und muss in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in die Pathologie runterfahren und all diese Dinge, haben Sie vielleicht schon etwas spürbar bekommen. Oder spätestens bei der Patientenglocke um 3 Uhr nachts, Sie als Nachtportier, die da nicht hinunterlaufen. Ich glaube, das ist ein bisschen spürbar geworden. Was da vielleicht doch auch vom toten Körper ausgeht und diese Strahlkraft, diese Wirkmacht, die der Leichnam auf uns haben kann. Jetzt dürfen wir in diesem Zusammenhang eines nicht vergessen. All das, was wir hier ein bisschen angerissen haben, all das im Zusammenhang mit dem Leichentabu, all das geht ja nicht objektiv vom Leichnam aus, sondern das Projizieren, das legen wir hinein. Da dürfte sich unser ganzes Wissen, unser ganzes Grauen, unser ganzes Entsetzen in diesen toten Körper hinein ergießen und kommt als diese Leichentabu-Empfindung auf uns zurück. Und wir müssen es versuchen, irgendwie zu handeln, zu ordnen, sei es individuell, sei es kulturell, wie auch immer. Das war mir noch wichtig anzumerken, um das zu vervollständigen. Bevor wir uns jetzt hineinwagen in diese Frage des Begreifens des Todes, wie wichtig es eben für manche Hinterbliebene sein kann, sich ein letztes Mal vielleicht auch leiblich von einem verstorbenen, geliebten Menschen zu verabschieden. Ich treffe in meiner Arbeit leider viel zu viele Menschen, die mir Folgendes erzählen und sagen, ja, weißt du, wie mein Vater damals, meine Mutter, meine Schwester gestorben ist, ich hätte sie gerne noch einmal gesehen, ein letztes Mal. Mir wäre es ein großes Bedürfnis gewesen. Aber es hat doch aus irgendeinem Grund nicht stattgefunden. Und die Menschen sagen dann oft, weißt du, es vergeht oft kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht einmal kurz daran denke, eigentlich hätte ich sie schon gern noch einmal gesehen, damals meine Schwester, meine Mutter oder wen auch immer. Und wenn ich die Menschen dann frage, wie lange ist denn das aus, wann war denn der Todesfall, dann sagen die Menschen 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre auch. Also da bleibt etwas für immer offen im Herz oder in der Seele oder in der Psyche, gerade wenn das Bedürfnis da gewesen wäre, sich noch ein letztes Mal verabschieden zu können. Und es findet nicht statt. Und Es kann für manche Menschen, wie gesagt, sehr wichtig sein, sich noch einmal leiblich zu verabschieden. Und mir hat neulich, ich habe einen Vater, ich mache auch, sehen Sie, das hat der Herr Dr. Köp vergessen, glaube ich, ich mache auch Trauerbegleitung. Ich nenne es zwar nicht Trauerbegleitung, aber ich habe auch die Notfallpsychologie-Ausbildung und zu mir kommen Menschen in die Praxis und ich begleite sie so in den ersten Stunden, Tagen und Monaten der ersten akuten Trauerzeit. Und es war ein Vater bei mir, wo das 10-jährige Mädchen bei einem Unfall verunglückt ist, mit dem Fahrrad von einem LKW zusammengefahren wurde. Und er, dieser Vater, es wäre für ihn so ein großes Bedürfnis gewesen, die verstorbene Tochter noch einmal zu sehen. Aber es hat geheißen, auch seitens vom Bestatter und alle, nein, das geht nicht mehr, die ist so schwer verletzt, nein, das geht nicht mehr, das kann sich nicht mehr ansehen. Ja. Dieser Vater sitzt hier bei mir in der Praxis, ist völlig am Ende und für ihn wäre es so wichtig gewesen. Und wenn es für Menschen so wichtig wäre wie für diesen Vater und es findet nicht statt, dann kann es passieren, dann können zwei Dinge entstehen. Das Erste, was bei diesem Vater nämlich passiert, und das ist jetzt schon ein großes Thema in dieser Begleitung, dieser Vater bringt bis an seinem Lebensende die Fantasiebilder nicht aus dem Kopf, wie seine Tochter nicht möglicherweise zugerichtet war an Verletzungen, was mit der Realität meistens nichts zu tun hat. Und in diesen Situationen ärgert es mich so massiv, dass es so davon abhängt, auf wen die Betroffenen in diesen Tagen treffen. Denn diese 10-jährige Tochter mit diesem Unfall, sie hatte eben eine schwere Kopfverletzung und ich kann mir das aus meiner Erfahrung ja bildhaft vorstellen, wie das kleine Mädchen ausgesehen haben mag. Und wir haben, als ich in meinen letzten Zügen in der Bestattung gearbeitet habe, haben wir einen jungen Mann begleitet, der hatte auch einen Verkehrsunfall und ist gegen den Baum gefahren und der hatte auch eine schwere Schädelverletzung. Und diese Eltern haben sich am offenen Sarg von ihm verabschiedet, nachdem wir sie dazu auch eingeladen haben. Wir haben halt, was von dem Kopf noch da war, von dem verletzten Kopf, haben wir gut verpackt, haben den Verstorbenen angezogen, was die Familie wollte, dass wir ihm ankleiden, haben ihn in den Sarg reingelegt, haben den Kopf schön mit weißen Tüchern in diesem Sarg drinnen abgedeckt. Und die Familie, Vater, Mutter, Schwester haben hingehen können, die Hände berühren können, schreien und weinen können, ihre Emotionen haben können. Und wenn ich das dem Vater mit dem 10-jährigen Mädchen ermögliche, dann hat der garantiert keine Fantasiebilder. Auch wenn der vielleicht den verletzten Kopf gar nicht sieht, aber wenn er bei seinem Kind sein kann, diese Nähe spüren kann, den Tod sozusagen begreifen kann, hat er garantiert keine Fantasiebilder. Und wenn es für einen Menschen so wichtig wäre wie für diesen Vater und es findet nicht statt, dann kann es passieren, dass die Verstorbenen zu Untoten werden und nicht zu Untoten, wie wir vorhin gehört haben im Zusammenhang des Leichentabus, sondern zu Untoten, dass sozusagen er seine Tochter immer irgendwie nach Hause kommen wähnt. Also er sieht sie jeden Moment wieder die Einfahrt hochgehen und dergleichen. Eine andere Mutter, die ich mal begleitet habe, da ist der Sohn bei einem Verkehrsunfall auch gestorben und sie wollte sich auch nochmal am offenen Sarg verabschieden und es hat nicht stattgefunden. Die ist monatelang um 8 Uhr Abend in die Garage runtergegangen und hat das Garagentor aufgesperrt, weil der Sohn um 8 Uhr nach Hause kam. Der kam aber nicht nach Hause. Das weiß sie rational, aber emotional hat sie das nie begreifen können. Und hier sehen wir zum Beispiel das Beispiel, wie wichtig es für manche Menschen sein kann, sich noch einmal leiblich zu verabschieden und was passieren kann, wenn es nicht stattfindet, was das vielleicht für Auswirkungen haben kann. Für andere Menschen ist das nicht wichtig. Ne? Zum Beispiel von diesem Vater mit dem Mädchen, seine Frau, die Mutter des Mädchens, hat gesagt, nein, sie will sie so in Erinnerung behalten, wie sie war. Sie will nichts riskieren, dass sie da irgendetwas Unschönes sieht oder dergleichen. Ja? Und wir sehen hier, jetzt sprechen wir hier von sehr massiven Geschichten, von unschönen Geschichten, wo Sie vielleicht sagen werden, boah, was erzählst du uns da, solche Geschichten. Aber wir können von solchen Geschichten vieles lernen, was ganz grundsätzlich gilt. Zum Beispiel ein Satz, der mir sehr wichtig geworden ist in der Begleitung Hinterbliebener, auch dabei, sich leiblich zu verabschieden. Die Menschen sollen eingeladen werden, sich leiblich zu verabschieden und in die Lage versetzt werden, es selbst entscheiden zu können, ob sie das überhaupt noch einmal wollen oder nicht. Und wir können als Mitmenschen, als gute Freundin, als gute Nachbarin da sehr viel füreinander tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich meine. Ein Mann fährt an einem Sonntagvormittag zu einem Fußballspiel, sich dieses Fußballspiel ansehen, sagt zu seiner Frau, Liebling, ciao und fährt. Nach ein paar Stunden kommt die Polizei zur Frau nach Hause und überbringt ihr die Nachricht, dass der Mann bei diesem Fußballspiel vermutlich einen Herzinfarkt hatte. Man wusste es nicht, was genau, aber man musste ihn wiederbeleben und er ist verstorben. Und der Polizist sagte zur Frau, der Bestatter wird sich dann bei Ihnen eh melden. Also man hat den örtlichen Bestatter beauftragt, dass er hinfährt und den Verstorbenen zurücküberführt in den Heimatort. Und der Polizist hat gemeint, wenn der Bestatter das gemacht hat, wird er sich eh bei Ihnen melden. Die Frau sitzt zu Hause, es vergeht Stunde um Stunde, es meldet sich niemand. Dann hat sie alle Kraft zusammengenommen und hat von sich aus bei dem Bestatter angerufen und hat mit ihm gesprochen und hat ihn dann unter anderem gefragt, Sie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Kann ich meinen Mann noch einmal sehen? Und dann hat er geantwortet, nein, das geht nicht mehr. Erstens ist der Sarg schon zu, zweitens ist eh keine schöne Leiche. Diese Frau hat aufgelegt und die hat ihren Mann auch nicht mehr gesehen. Die hat in ihrer emotionalen Ausnahmesituation sich nicht wehren können. Für die war das erledigt. Aber wenn da ab jetzt sie oder sie als Nachbarin, als beste Freundin, als sonst irgendjemand zugegen ist und das mitbekommt, na, der helfen wir. Diesen Bestatter rufen wir zurück und dann sagen wir, in 2-3 Stunden sind wir hier, dann ist der Sarg offen und wenn nicht, dann rufen wir jetzt einen anderen Bestatter an, der übernimmt die Sache. Das würden wir uns in einem anderen Lebensbereich niemals gefallen lassen, was wir uns darauf gefallen lassen, unter Anführungszeichen müssen. Das hat natürlich zu tun mit dieser emotionalen Ausnahmesituation. Es hat aber mit noch etwas zu tun. Wir haben in keinem anderen ökonomischen Verhältnis eine so dermaßene Marktunvollkommenheit wie hier. Mit Marktunvollkommenheit ist gemeint, das nennt die Ökonomie meint hier, dass der Käufer, in dem Fall der Betroffene, dem Verkäufer gegenüber, in diesem Fall dem Bestatter gegenüber, in so einer Ohnmachtsposition ist, aufgrund seiner emotionalen Ausnahmesituation, aufgrund der Unkenntnisse, was muss man da jetzt tun, wie geht der ganze formelle Ablauf auch in diesen Dingen. Das ist ja die gute, schöne und wichtige Aufgabe unter anderem des Bestatters, dass er die Menschen da durchführt. Aber weil das so ist, ist es umso wichtiger, dass die Betroffenen in dieser Zeit ein sogenanntes Hilfs-Ich an ihrer Seite haben in dieser Zeit. Und das können Sie sein, als gute Freundin, als gute Nachbarin, als egal wer, die mit den Betroffenen in diesen Tagen in Berührung kommt. Und dass man vielleicht den Betroffenen nur so Impulse gibt, ja, weißt du, wenn du deinen verstorbenen Mann oder Vater noch einmal sehen willst, weißt du, dann rufst du dort an in der Bestattung, sagst du, du willst das, das ist dein verstorbener Angehöriger, du zahlst die ganze Beerdigung und es ist dein Angehöriger und der Bestatter assistiert den Hinterbliebenen. Das ist die Haltung, die ich auch in meinem Kurs den Menschen vermitteln will, dass wir in diesen Fällen zu mehr Selbstbestimmung kommen, zu mehr Selbstermächtigung kommen. Es ist mir ganz wichtig, eine große Lanze zu brechen für die Bestatterinnen und Bestatter, die ja wunderbare Arbeit leisten, die ganz tolle Dinge tun. Aber es ist halt wie in jedem Beruf, es gibt halt auch das eine oder andere schwarze Schaf. Aber ganz egal, es ist grundsätzlich mir ein Anliegen oder mir wichtig, dass Betroffene in dieser Situation zu mehr Selbstermächtigung, Selbstbestimmung wiederfinden. Vielleicht kann man als Betroffener nicht zur Selbstbestimmung kommen, weil man in dieser emotionalen Ausnahmesituation ist. Aber dann kann es gut sein, dass ich Mitmenschen um mich herum habe, die mich da unterstützen. Ich treffe in meinem Seminar oder in meinen Vorträgen oft Menschen, die dann an dieser Stelle sagen oder hinterher sagen zu mir, was, ich hätte meinen Opa noch einmal anschauen können in diesen Tagen ein letztes Mal. Das hat uns keiner gesagt, das hat uns niemand angeboten, das wäre gegangen. Und für mich bedeutet es eben schon ein Verwehren, dass man es Menschen verwehrt, sich leiblich zu verabschieden, wenn sie nicht eingeladen werden, es zu tun. Und das ist schon eine große, wichtige Aufgabe von uns als Mitmenschen, als Hilfs-Ich, den Betroffenen in diesen Tagen zu sagen, du weißt eh, das geht. Dieses Hilfs-Ich zu sein und diese kleinen Impulse zu geben als Mitmensch, das klingt nach so wenig und das klingt nach kaum etwas, aber das kann für Betroffene in dieser Zeit die Welt bedeuten. Also unterschätzen Sie das nicht, was wir da füreinander tun können. Und vielleicht unterstützt es Sie, ne, wenn wir hier diese Selbstbestimmung ein bisschen hier jetzt gestärkt haben, indem ich Ihnen gesagt habe, der Bestatter assistiert den Hinterbliebenen, das sind Ihre Bedürfnisse, das ist Ihr verstorbener Angehöriger und vieles mehr. Wir setzen uns im großen, ganzen Letzte-Hilfe-Kurs oder im Buch ja dann auch mit dieser rechtlichen Dimension auseinander. Sie oder wir als Hinterbliebene haben das sogenannte Totenfürsorgerecht. Wir haben die Verfügungsberechtigung, also auch juristisch gesehen ist alles auf unserer Seite. Und so stärken wir ganz gut dieses Hilfs-Ich. Wichtig ist mir, dass Sie mitnehmen jetzt hier, dass Sie Impulsgeber sein können, Impulsgeberin in diesen Tagen. Und vielleicht Menschen hinweist, du hör in diesen Tagen gut auf dich. Wenn das Bedürfnis auftaucht, dass du deinen Vater, deine Mutter, deine Schwester noch einmal sehen möchtest, dann gehorche diesem Impuls, ruf dort an, wenn der Bestatter sagt, du willst das und fertig aus. Also da können wir viel füreinander tun, denn jetzt hören Sie, was ich hier sage, dann lesen Sie natürlich alle mein Buch und dann wissen Sie darüber sehr viel, was diese Selbstbestimmung, Selbstermächtigung betrifft und dann sind Sie selber betroffen. Und dann können Sie auf nichts mehr, was Sie hier gehört oder im Buch gelesen haben, zugreifen, weil Sie in so einer emotionalen Ausnahmesituation sind. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir möglichst viele Menschen um uns herum haben, die da ein bisschen Bescheid wissen, solche Impulse geben können, solche Hinweise geben können. Denn vor lauter Schmerz und Trauer und alles läuft in diesen Tagen in den Hinterbliebenen wie ein Film ab, wird dieses Bedürfnis vielleicht gar nicht so spürbar, dass ich vielleicht meinen Vater noch einmal sehen möchte. Aber wenn mir jemand diesen Hinweis gibt, diesen Samen sozusagen sät, dann kann das Bedürfnis vielleicht doch noch einmal in den Vordergrund treten und dann bin ich froh, wenn ich es dann doch noch einmal getan habe. Also selbst ist man oft in so einer Ausnahmesituation, aber wir können hier viel füreinander tun. Das ist übrigens die Parallele, die große Parallele vom Letzte-Hilfe-Kurs zum Erste-Hilfe-Kurs. Einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen wir auch in erster Linie, um anderen helfen zu können. Einen Erste-Hilfe-Kurs besuche ich nicht, weil ich mir, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt bewusstlos werde, dann drehe ich mich in die Seitenlage, es wird nichts bringen, sondern dass wir anderen helfen können. Und hier ist auch die Stelle beim Letzte-Hilfe-Kurs, diese Auseinandersetzung mit diesem Hilfs-Ich, dass wir füreinander sein können, dient auch in erster Linie dazu, dass wir für Mitmenschen in dieser Situation Impulsgeberin sein können, wie wir es gerade besprochen haben. Zu meiner Freude, muss ich schon sagen, passiert das andere auch. Zu mir sagen oft Menschen, da gebe ich jetzt natürlich an mit meiner Arbeit, aber es schreiben mir oft Menschen eine E-Mail oder rufen an und sagen sie, ich bin so froh, dass ich das gehört habe, was Sie da in diesem Zusammenhang mit diesem Hilfsich und dergleichen und dieser Selbstbestimmung, Selbstermächtigung, diese Aufklärung in diesen Dingen, was Sie da gesagt haben. Denn vor einem halben Jahr ist der Vater gestorben und wenn ich das nicht gehört hätte, hätte ich mir das und das nicht so bestimmen und anschaffen getraut, was meine Bedürfnisse in dieser Zeit betrifft. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang Ihnen noch zu sagen, Menschen sollen eingeladen werden, sich leiblich zu verabschieden, also wissen, dass es geht und in die Lage versetzt werden, es selbst entscheiden zu können. Und ob sie es jetzt wollen oder nicht, ob sie dann wollen oder nicht, ist sozusagen dann ganz Ihnen überlassen. Nicht, dass Sie jetzt den Fehler machen und rausgehen und sagen, ja, dieser Martin Brein, der mit dem Letzte-Hilfe-Kurs sagt, alle Menschen müssen sich leiblich von einem Verstorbenen verabschieden, denn das ist für die Trauer ganz wichtig. Also ja, nicht. Ja. Es kann, wie gesagt, für manche Menschen sehr wichtig sein. Für manche Menschen kann es in diesen Tagen noch viel zu viel sein. Ja. Da steht die Tochter beim Sarg, am offenen Sarg vom Vater, streichelt den Vater immer wieder das Gesicht, ist voll des Schmerzes. Man könnte sagen, wenn man das so bewerten möchte, muss man aber nicht, ist wahrscheinlich auch falsch, die kann sozusagen den Tod und ein Stück mehr begreifen. Es geht ja auch ums Begreifen im Doppelwortsinn. Und die andere Tochter steht an der anderen, auf der anderen Sargseite, beim Kopf des Vaters steht hier, ist voll des Schmerzes, weint und kann den Vater aber nicht berühren. Und bei der Frage, warum, hat sie gesagt, nein, ich habe gesehen, dass mein Papa tot ist, aber ich hätte das noch nicht ganz begreifen können. Also es geht bei diesem Begreifen ja auch ums Begreifen im doppelten Wortsinne. Und es ist ja eine erste wesentliche Traueraufgabe in diesen ersten Stunden, Tagen, eine wesentliche Aufgabe, den Tod des geliebten Menschen realisieren zu müssen. Und da kann es für manche Menschen wichtig sein, es im doppelten Wortsinne begreifen zu können. Menschen sagen, Betroffene, ich kann es gar nicht fassen, dass das wahr ist, der tot sein soll, mein Mann oder mein Sohn. Und für manche kann es eben sehr wichtig sein, fassen zu können, im doppelten Wortsinne. Und ein anderer Angehöriger sagt, nein, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Das ist völlig in Ordnung. Ich sage dazu immer, die Seele weiß, was sie kann, wenn sie darf. Nur braucht es die Einladung, die Hinweise, dann wissen die Betroffenen schon, was sie brauchen oder möchten in dieser Zeit. Also wir können dieses Hilfs-Ich füreinander sein, haben wir hier jetzt gehört, dieses Hilfs-Ich als gute Freundin, als gute Nachbarin, als egal wer, Impulsgeberin sein in diesen Tagen für die Betroffenen. Nur wenn ich sage, wir können ein Hilfs-Ich sein für Betroffene in dieser Zeit, dann überspringe ich einen Großglocken an Herausforderung, denn wir müssen zu den Betroffenen jetzt erst einmal hingehen. Ich muss ja mit dieser Nachbarin oder guten Freundin jetzt erst einmal in Kommunikation treten. Und jetzt ganz unabhängig von diesem Hilfs-Ich-Sein. Es ist für uns eine große Anforderung, auf betroffene Mitmenschen in diesen ersten Stunden, Tagen, Wochen zu treffen. Was sagen, was tun, wie umgehen jetzt mit den Menschen. Das ist eine große Anforderung für uns. Und wir können auch bemerken, wenn wir Betroffenen begegnen, dann entsteht in uns ganz schnell ein sogenannter Problemlösedruck. Dass wir glauben, ja, jetzt muss ich etwas Gescheites sagen, einen tröstenden Satz, einen weihevollen Satz. Am liebsten hätten wir so gern diesen Satz, der alles ein bisschen leichter macht oder gar lindert. Und diesen Satz gibt es halt nicht. Und auf der anderen Seite wird der Druck so groß. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Satz aber nicht. Und jetzt kann es halt oft sein, dass es uns dann den Betroffenen gegenüber vielleicht oft so Sätze entreißt, ja, schau, es wird schon wieder, oder das Leben geht weiter, oder jetzt ist der erlöst, oder wie man zu einem Freund von mir einmal gesagt hat, wo das Kind bei der Geburt verstorben ist, ihr könnt wieder eins kriegen, ein Kind. Das bedeutet natürlich für Betroffene keinen Trost, sondern es bedeutet eher ein Vertrösten. Vor allem bedeutet es ein Nicht-Gesehen-Werden, ein Nicht-Wahrgenommen-Werden in meinem Schmerz, in meiner Not. Wir können so sagen, was diese Haltung betrifft, von der ich ausgehe, dass wir in der Begegnung mit Betroffenen eingeladen sind, diese Haltung schon dahingehend, dass wie schwer das Krisenerleben und der Trauernden auch ist und wie groß der Schmerz und all das ist, das will gewürdigt werden, geschaut und gesehen werden als allererstes von uns als Mitmenschen. Und ich behaupte, dazu sind wir in erster Linie eingeladen, das zu würdigen, wie es den Betroffenen auch immer gerade geht, ob sie wütend sind, Schuldgefühle haben, weinen, reden wollen, alleine sein wollen, ganz egal. Es will gewürdigt werden. Und wann immer wir auf betroffene Mitmenschen treffen, sind wir eingeladen, gehe ich wiederum davon aus, dass wir in dieser Begegnung auch bereit sein dürfen, auch bei uns zulassen zu können, was wir in dieser Begegnung vorfinden. Und was kann oft sein in der Begegnung mit Betroffenen, wenn wir diesen begegnen, dass wir auch hilf- und sprachlos sind, genauso wie die Betroffenen vielleicht. Und dann dürfen wir das genauso sein. Ich darf genauso hilf- und sprachlos sein. Und vor allem, behaupte ich, sind wir eingeladen, mit den Betroffenen die Sprachlosigkeit mit auszuhalten. Und die Sprachlosigkeit kann viele Gesichter haben. Dass ich vielleicht neben meiner besten Freundin sitze, wo sich der Bruder gerade das Leben genommen hat und die sitzt da auf dem Sofa, hat einen Polster im Arm und weint in diesen Polster hinein. Dann werden wir uns als guter Freund oder gute Freundin dazusetzen, werden sie vielleicht in den Arm nehmen und wie auch immer und mitweinen, aber es wird nichts gesprochen werden. In meiner Praxis passiert es oft, dass Menschen bei mir sitzen und schauen an mir vorbei beim Fenster raus und sind still und sagen gar nichts. 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann geht es auch oft darum, das mit auszuhalten in dieser Zeit oft. Und wir müssen ganz viel Sprachlosigkeit mit Betroffenen auch mit aushalten, wenn gesprochen wird. Wir müssen ganz viel Sprachlosigkeit mit aushalten, wenn geredet wird. Zum Beispiel, warum? Warum er? Warum wir? Und da als Mitmensch immer nur sagen können müssen, ich weiß es nicht. Und wer wäre denn ich? Wer wäre ich als Mitmensch, wenn der Betroffene in dieser Situation, diese Hilfe, in seinem größten Schmerz, in seiner größten Hilflosigkeit, die Warum-Frage in die Welt fragt, wer wäre ich, dass ich da eine Antwort darauf hätte? Das ist doch unmöglich. Und das könnte den Betroffenen auch in keinster Weise irgendetwas bringen. Auch hier geht es darum, zu würdigen, wie der Betroffene gerade mit dieser Warum-Frage hadert und sie nicht beantworten kann. Ob er sie jemals in seinem Leben beantworten kann, das weiß ich nicht. Manche finden einmal eine Antwort auf diese Warum-Frage, manche nie. Eine Mutter, deren Kind verstorben ist, hat mir gesagt, für sie geht es nicht mehr darum, die Warum-Frage zu beantworten, sondern für sie geht es nur mehr darum, damit leben lernen zu müssen, es nicht beantworten zu können. Aber wer wäre ich in dieser Situation, um da eine Antwort zu haben? Also auch hier geht es um das Mitaushalten dieser Sprachlosigkeit, wenn geredet wird. Und dazu behaupte ich, sind wir eingeladen. Und ein Mann, den ich nie kennengelernt habe, kann uns, was diese Haltung in der Begegnung mit Betroffenen betrifft, also dieses Versuchen zu würdigen, Versuchen auch genauso hilf- und sprachlos sein zu dürfen im ersten Moment, ich muss keinen gescheiten Satz wissen. Ein Mann kann uns ein wunderbares Beispiel sein, ein guter Freund von mir. Da ist die Tochter mit 11 Jahren an Krebs verstorben und mein Freund hat dann erzählt, ja, er hat halt dann erlebt, was viele Trauernde erleben, wie die Mitwelt reagiert. Die Mitwelt haben sogar die Straßenseite gewechselt oder weggeschaut, wenn sie ihn gesehen haben. Er hat in so einem Wohnblock gewohnt und die Menschen sind nicht in den Lift eingestiegen, wenn er drinnen war, hat er erzählt. Und das tut die Mitwelt ja nicht aus Bosheit, aber aus einer großen Unsicherheit heraus. Vielleicht sage ich so einen Blödsinn oder mache einen großen Fehler dem Betroffenen gegenüber und stürze ihn noch mehr ins Unglück und richte etwas an. Nur für den Betroffenen kann es eine Katastrophe sein, denn jetzt muss ich zu dem unsagbaren Schmerz ohnehin schon, wo ich nicht weiß, ob ich das überlebe, noch erleben, dass alle Mitmenschen um mich herum wegrennen, sich wegdrehen, wenn ich komme. Ein Pfarrer hatte mal wunderschön gesagt, es passiert schnell, dass Hinterbliebene zu Hintengebliebenen werden. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Trauerprozess. Und beobachten Sie mal selbst, wir trauen sich viel leichter Menschen begegnen, wo ein alter Mensch verstorben ist. Das trauen wir uns viel leichter. Das trauen wir uns eher. Da ist der Problemlösedruck nicht so groß, da ist das Bedürfnis auszuweichen nicht so groß. Da können wir so Sätze sagen, dein Opa ist 96, ach so, naja, nur so. Ne? Da haben wir so diese Idee, naja, ist eh schon alt, ist erlöst oder wie auch immer. Aber wir müssen da auch ein bisschen gnädig bleiben, denn auch wenn Betroffene von sich aus oft sagen, wenn ein alter Angehöriger verstorben ist, der schon alt war, und sagen, ja, weißt du, ist eh eine Erlösung, die letzten Jahre war eh nur mehr ein Martyrium und dergleichen. Trotzdem ist oft zu bemerken, dass die Betroffenen das zwar sagen, aber etwas ganz anderes empfinden oder erleben. Die Betroffenen dürfen das von sich aus eh immer sagen. Die dürfen das immer so sagen und rationalisieren im Sinn von, ja, weißt du, jetzt ist es erlöst und es war eh nichts mehr und so. Denn vielleicht will man in dieser Begegnung mit mir jetzt keine Emotionen zulassen. Nur trotzdem muss uns klar sein, es war immer ein geliebter Mensch, den man ein Leben lang an seiner Seite hatte, und der für immer tot ist. Und ich behaupte, gerade so Omas und Opas sind oft hochwichtige Figuren in unserem Leben. Und wenn die tot sind, das tut weh und das ist schlimm und das darf auch so sein. Also wir trauen sich so grundsätzlich ein bisschen leichter, Menschen zu begegnen, wo ein alter Mensch verstorben ist. Aber zurück zu unserem, meinem Freund mit seiner verstorbenen Tochter. Da ist es eben, wie gesagt, schwieriger, solchen Menschen zu begegnen, für uns in der ersten Empfindung, was jetzt sagen, was tun. Und darum erleben solche Menschen auch, wie dieser mein Freund, diese Dinge, dass die Mitwelt ausweicht, wegschaut. Und mein Freund hat erzählt, es war ein spannendes Moment, wie er dann nach 5 Wochen etwa wieder in die Arbeit gegangen ist. Er hat in so einer Fabrik gearbeitet, die so Holz bearbeitet haben. Und er ist nach 5 Wochen wieder in die Firma zurück und das kann man sich vorstellen, jetzt hat man einen Kollegen, hat eine Kollegin, wo das Kind verstorben ist, die kommt wieder in die Arbeit zurück, ne? Was jetzt sagen, wie umgehen mit der. Und er hat erzählt, als er um 6 Uhr morgens in diese Produktionshalle reingegangen ist, haben schon viele Kollegen an diesen Maschinen gearbeitet und die haben halt auch so reagiert, hat er gesagt, man hat weggesehen, hat ein bisschen in den Boden geschaut oder hat so getan, als würde man hier konzentriert arbeiten und man übersieht ihn. Bis auf einen Kollegen. Und das ist besagterjenige welcher, der uns sehr viel geben kann. Dieser Kollege hat an einer Maschine gearbeitet, hat meinen Freund daherkommen sehen und hat mit der Arbeit aufgehört, ist auf ihn zugegangen, ist vor ihm stehen geblieben, hat ihn ganz kurz in den Arm genommen und gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und mein Freund hat gesagt, das war die schönste Begegnung, die er in der ganzen Zeit von der Erkrankung bis zum Tod seiner Tochter hatte. Dieser kurze, ehrliche, aufrichtige Moment. Er hat gesagt, das war eine Sache auf 2 Minuten. Er hat dann gesagt, danke und haben es kurz geplaudert und sind wieder auseinandergegangen. Und diese beiden hatten in dem Moment das spannungsfreiste Verhältnis. Die anderen Kollegen haben wochenlang nicht gewusst, wie tun, wie umgehen mit ihm, was sagen. War spannungsreich. Und mein Freund hat erzählt, das hätte es eh nicht gebraucht, was dieser Kollege getan hat. Aber wenn die anderen Kollegen vielleicht gesagt hätten, du, schön, dass du wieder da bist, und ihm ins Gesicht gesehen hätten. Ich weiß, was passiert ist, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Und angeregt durch diesen Kollegen, von diesem meinem Freund, angeregt durch diesen, traue ich mir auch, in vielen Begegnungen mit Betroffenen zu sagen, ich bin auch gerade total unsicher im Umgang mit ihnen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich habe so einen Druck in mir, ich habe so viele Sätze im Kopf, die ich sagen möchte, aber ich weiß, die können ihnen nicht gerecht werden und landen völlig daneben. So unsicher ist man selber auch, so einen Druck hat man in sich. Und schon ist man mit den Betroffenen beisammen. Die Betroffenen erwarten ja ohnehin nicht, so gehe ich davon aus, dass jetzt jemand kommt, ein Mitmensch, der einen gescheiten, tröstenden Satz hat. Aber Menschen, die mich so aushalten und sehen können, wie ich bin, und die dürfen selber auch sprachlos sein. Dieser mein Freund mit seiner Tochter weiß, kein Mensch auf der Welt kann ihm einen Satz sagen, dass irgendetwas leichter werden würde. Aber Menschen, die ihn so aushalten oder so schauen können, wie es ihm gerade geht, würdigen können, wie wir es vorhin gehört haben, das kann er brauchen. Und angeregt durch diesen Mann oder was dieser Kollege von diesem meinem Freund in dieser Produktionsfirma auch verstanden hat, ist mir auch zur wichtigsten Frage geworden in der Begegnung mit Betroffenen: War ich oder bin ich möglichst aufrichtig und ehrlich? Und das ist mir zur wichtigsten Frage geworden. Und ich kann auch bemerken in meiner Arbeit, da ich das ja so viel mache, das ist immer nur ein Bemühen. Das ist immer nur ein Bemühen um diese Aufrichtigkeit, um dieses sich einlassen. Es ist immer nur ein Bemühen darum. Es sind solche Drucksituationen, dass wir selber auch schnell ins Schleudern kommen. Ich habe auch schon zu Angehörigen Dinge gesagt, wo ich gewusst habe, na, das hast jetzt Not gehabt. Das habe ich jetzt auch aus einer eigenen Hilflosigkeit herausgesagt, damit halt etwas gesagt ist. Ja. Aber das macht nichts, denn die Betroffenen haben in dieser Zeit, das hat sogar eine neurobiologische Grundlage, ein irrsinniges Gespür für Mitmenschen, was diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit betrifft. Und da kann man selber auch einmal, wie man bei uns sagt, batschert sein oder tollbatschig und Sätze sagen. Die Betroffenen spüren ganz genau, dass man aber in diesem Bemühen um diese Aufrichtigkeit da ist. Und dazu, behaupte ich, sind wir eingeladen. Und dann können wir für Betroffene nach diesem Bemühen um diese Begegnung, dann können wir für Betroffene auch praktisch hilfreich werden. Dann können wir zur Nachbarin sagen, du, ich mähe dir mal den Rasen. Oder du, ich kann dir am Dienstag immer die Kinder von der Schule mitnehmen, denn da fahre ich über die Stadt heim und dergleichen. Dann können wir praktisch hilfreich werden. Und ich traue mir in der Begleitung Hinterbliebener sagen, Menschen lassen sich nur von Mitmenschen gerne helfen, die von Anfang an aufrichtig und ehrlich da waren. Und dann kann die Begegnung mit den Betroffenen in aller Not vielleicht ein Stück trostreich sein für die Betroffenen. Und wir haben ja gehört am Anfang, was uns da so entgegensteht, ist dieser Problemlösedruck. Wir bekommen so einen Druck in uns, wir müssen etwas Gescheites sagen und etwas tun und dergleichen. Und vielleicht können wir von diesem Druck immer ein bisschen eine Luft rauslassen, wenn wir uns in der Begegnung mit Betroffenen vielleicht ein paar so Dinge klar machen, wie zum Beispiel: Ich kann gar kein Gramm Schmerz wegnehmen, ich kann nichts leichter machen, nichts sagen, nichts tun. Oder wenn wir uns klar machen, was die Barbara Juhn, die Frau Juhn ist eine wunderbare Notfallpsychologin auf einer Universität unterrichtet, die hat einmal etwas Wunderbares gesagt, die hat das einmal wunderbar beschrieben, in welcher Situation sich Betroffene oft befinden. Die Vergangenheit existiert nicht mehr, die Zukunft ist nicht vorstellbar und die Gegenwart ist nicht auszuhalten. In dieser Situation befinden sich oft die Betroffenen, und da brauche ich gar nicht glauben, dass ich als Mitmensch jetzt kommen kann und irgendetwas 1, 2, 3 tun könnte, dass irgendetwas leichter würde. Es geht in dieser Begegnung vielmehr um eine Demut, um eine Zurückhaltung und Wertschätzung den Betroffenen gegenüber, also wirklich um eine dienende Demut. Wir brauchen in dieser Begegnung mit Betroffenen keine Heldinnen oder Helden, sondern demütige und aufrichtige Mitmenschen. Und vielleicht können wir von diesem Problemlösedruck ein bisschen eine Luft entweichen lassen, wenn wir uns klar machen, dass die Begegnung mit Betroffenen in dieser Zeit in tiefster Seelenschicht betrachtet nie gelingen kann. Denn das Einzige, was der Betroffene wirklich, wirklich möchte, was ihm wirklich helfen würde, dass es wieder so wird wie vorher. Können ihn Sie mir wieder zurückbringen? Nein. Und das ist der Grund, warum die Betroffenen auch aggressiv mein Daseinsangebot als Mitmensch ablehnen dürfen. Geh weg, lass mich in Ruhe. Dann gehe ich weg, lasse ihn in Ruhe, bin aber jederzeit wieder bereit, da zu sein, wenn er es möchte. Und wir, die den Betroffenen begegnen, wissen ganz genau, das Einzige, was der Betroffene wirklich, wirklich möchte, was ihm wirklich helfen würde, ist, dass es wieder so wird wie vorher. Und wir wissen, wir können nichts dafür tun. Und so begegnen wir uns und so müssen wir wieder auseinandergehen. Ich kann nicht zum Betroffenen hingehen und sagen, 1, 2, 3 und es ist wieder in Ordnung. Und der Betroffene kann zu mir nicht sagen, danke, dass du da warst, es ist alles wieder wie vorher. Das Ganze bleibt irgendwie ein Stück unbefriedigend, auch für uns als Mitmenschen, die gerne lindern oder helfen möchten. Aber das ist die Situation. Und ich erinnere nochmal an diesen Kollegen von diesem meinem Freund in dieser Fabrik, der kann uns ein wunderbares Beispiel sein. Wir dürfen auch hilf- und sprachlos sein im ersten Moment. Man kann sich in dieser eigenen Hilf- und Sprachlosigkeit ja auch kreativ annähern. Mir hat eine Frau erzählt, der Sohn ist verstorben und dann ist am nächsten Tag vor ihrer Wohnungstür ein Tablett am Boden gestanden mit einem Abendessen drauf und ein Zettel daneben von einer Freundin von ihr. Da ist drauf gestanden, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann hat sie sich das Tablett reingenommen, hat das Abendessen runtergegeben, hat das leere Tablett wieder rausgestellt und einen Zettel auf das Tablett gelegt, an diese Freundin gerichtet, wo drauf gestanden ist, du darfst ruhig anläuten. Also da haben sie sich angenähert und da können wir dann auch hochkreativ sein. Und diese Begegnungen mit den Betroffenen fordern uns sozusagen in dieser Haltung, also wir sind eingeladen zu dieser Haltung, wir dürfen selber hilf- und sprachlos sein. Und dann kann die Begegnung, wie gesagt, in aller Not vielleicht auch ein Stück trostreich sein. Das, meine lieben Damen und Herren, war ein kleiner Letzte-Hilfe-Kurs, obwohl so klein war, glaube ich gar nicht. Er ist eh ganz schön groß geworden. Oh, 9 Uhr sehe ich da. Und meine lieben Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so tief eingelassen haben in dieses Thema. Also wir haben das Leichentabu kennengelernt, haben das Ihnen auch in uns ein bisschen spürbar gemacht und aufgeweckt. Erinnern Sie sich an die Patientenglocke um 3 Uhr nachts und Sie sind Nachtportierin, Nachtportier. Ja? Und wir haben gesehen, da spielt sich einiges ab. Wir haben über das Begreifen des Todes gesprochen, haben dort gesagt, wir können ganz wichtig für die Mitmenschen ein sogenanntes Hilfs-Ich sein, Impulsgeberin sein. Du, höre in diesen Tagen auf dich. Wenn du deinen verstorbenen Angehörigen noch einmal sehen möchtest, dann tu das. Vielleicht hast du das Bedürfnis, dann mach das. Und da können wir sehr viel füreinander tun. Das klingt nach einer Klitzekleinigkeit, dieses Hilfs-Ich zu sein, diese Impulsgeberin zu sein. Das kann aber für die Betroffenen die Welt bedeuten in dieser Zeit. Und noch ganz wichtig, habe ich eh schon gesagt, nicht, dass sie jetzt in die Welt rausgehen und sagen, ja, dieser Brian bei dem Letzte-Hilfe-Kurs sagt, jeder muss sich von einem Verstorbenen verabschieden, das ist ganz wichtig für die Trauer. Ja, nicht. Wir haben gehört, es kann für manche Menschen noch viel zu viel sein. Und für manche ist es wichtig, den Tod im doppelten Wortsinne zu begreifen. Und wer anderer sagt, nein, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Es ist alles gut. Und dann, jetzt haben wir noch uns angeschaut, wozu wir in der Begegnung mit betroffenen Mitmenschen eingeladen sind. Und ich behaupte, wir sind eingeladen zu diesem Bemühen um diese eigene innere Haltung in der Begegnung mit Betroffenen. Wir dürfen auch hilflos sein und sprachlos sein im ersten Moment. Wir müssen hier nicht souverän auftreten. Und dieser Kollege von diesem meinem Freund in dieser Holzverarbeitungsfabrik, dieser Maschinenarbeiter, kann uns ein wunderbares Beispiel sein. Was mir an diesem Maschinenarbeiter immer so gefällt, ist das, im Gegensatz zu mir, da macht man diesen Beruf und 15 Jahre und studiert Psychologie und Notfallpsychologie und dieser Maschinenarbeiter weiß, wie es geht. Das gefällt mir so gut, weil wir eh alle wissen, wie es geht. Eigentlich spüren wir das ganz tief drinnen, was da eigentlich richtig ist. Wir können das. Meine lieben Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich. Lieber Herr Dr. Köb, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung in diese wunderbare Reihe Wissen fürs Leben, die ich ja schon sehr lange verfolge. Ich bin schon lange ein großer Fan und hätte ja vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich hier mal sein darf. Also vielen Dank, Ihnen auch vielen Dank, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
Ja, lieber Martin Brein, ganz herzlichen Dank für diesen eindrücklichen Vortrag über eine bedeutsame Lebenssituation, über die so gut wie nie gesprochen wird, über die man sehr wenig weiß, eben diese ersten Stunden, diese ersten Tage, wenn ein Nahestehender, wenn ein lieber Mensch gestorben ist. Wichtig, diese Erinnerung an das Leichentabu, das viel stärker ist als unsere Rationalität und das begreifbar macht, diese reichhaltige Palette der widersprüchlichsten Gefühle von Angst, Furcht, Ekel, Abscheu bis hin zu tiefem Frieden, tiefer Harmonie, großer Ruhe. Ja, das war sehr, sehr eindrücklich. Auch die Erwähnung, dass wir hier Hilfs-Ich sein können in dieser Ausnahmesituation und dass wir diesen Problemlösungsdruck nicht nachgeben müssen, sondern dass es genügt, einfach hier zu sein. Ganz, ganz vielen Dank, war sehr, sehr eindrücklich. Ich danke Ihnen zu Hause für das Dabeisein. Sie können dieses Video in Ruhe natürlich noch einmal anschauen. Sie können es anderen Menschen empfehlen, die in dieser existenziell bedeutsamen Lebenssituation sind. Und natürlich, Sie können zu diesem Buch greifen, Letzte Hilfekurs, und noch einmal in Ruhe die Gedanken, die uns Martin Brein jetzt sozusagen im Schnelldurchgang serviert hat, noch einmal in Ruhe lesen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen lieben, engagierten Kollegen, bei Marc Wolf und bei Jürgen Gorbach für Kamera, Ton, Beleuchtung, Setting, Regie, für die Bilder, für die Unterstützung, damit dieser Vortrag auch gut rübergekommen ist. Ihnen zu Hause nochmals herzlichen Dank und alles Gute.